Fritz. Podcast.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, schönen guten Abend, seid herzlich gegrüßt und seid herzlich eingeladen anzurufen. Unter der 0331 70 97 110 möchte ich heute mit euch die aktuellen und latent aktuellen politischen Themen der letzten Tage, der letzten Wochen besprechen. Also alles, was euch so unter den Nägeln brennt, was euch beim Fernsehen schauen, bei der Lektüre von Artikeln, bei was auch immer, beim Nachdenken aufgefallen ist, das können wir hier besprechen in diesem Blue Moon. Also die ganz großen Themen, die ganz großen politischen internationalen Themen, die Krisen und Kriege in der Welt, aber auch die Sachen, die bei euch passiert sind, vor der Haustür, bei euch im Kiez, bei euch in der Stadt oder in diesem Land. Also 0331 70 97 110, das ist die Nummer. Ihr seid eingeladen anzurufen. Offene politische Runde heute vom Niersbach-Rücktritt bis zur Ankündigung eines Statements von Beate Zschäpe, habt ihr vielleicht mitbekommen, für Mittwoch hat sie es angekündigt, bis hin zum Asylkompromiss, Asylstreit, Fragezeichen. Da gibt es viele Dinge, viele News, die rauskamen in den letzten Tagen und Wochen und die bespreche ich sehr, sehr gerne mit euch. Ihr ruft an und ihr sagt, darüber möchte ich gerne mal reden, das möchte ich gerne mal erzählen, da habe ich eine Meinung zu. Da habe ich vielleicht aber auch eine Frage zu. Also ihr müsst nicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Wochenende auswendig studiert haben, um hier anzurufen und mitzureden. Es geht einfach um die Themen und die politischen, um die aktuell latent politischen Themen, die euch so interessieren und zu denen ihr euch Gedanken gemacht habt oder Gedanken machen wollt. 0331 70 97 110, die Nummer, wir rufen euch sehr gern zurück. Also meldet euch. Ich weiß, läuft im Moment überall und geht durch die Decke und ist jetzt schon quasi für manche viel zu uncool, obwohl es gestern noch ein Geheimtipp war. Wanda mit Bussi Baby, aber mich hat es genauso gepackt wie die vielen anderen, die diesen Song jetzt im Radio spielen, runterladen, kaufen, auf die ausverkauften Konzerte rennen und so. Oder, ja, Musikauskenner Schrag ist schon, Wanda, schon eine Band. Du kennst sie natürlich schon, bevor die überhaupt ihre erste
Selbstverständlich.
Demo Kassette aufgenommen hatten 1994, aber es ist seit Falco, glaube ich, die erste österreichische Band, die mich wirklich interessiert.
Also in meinem Fall ist es, sehe ich das etwas anders. Ich finde, Bilderbuch hat mich da
fürchterlich dagegen
nachhaltiger beeindruckt.
Echt,
ja, weil das ja wirklich was Neues ist und weil die einen eigenen Stil entwickelt haben, weil die auch, finde ich, textlich interessanter sind. Aber bei Wanda finde ich es natürlich auch total geil, dass sie aus dieser Schmierigkeit irgendwie was gemacht haben, dass das irgendwie so rotzig und rockig, das ist schon auch cool. Aber ehrlich gesagt sind die mir tatsächlich schon zu overhyped jetzt.
Doch jetzt gerade erst.
Naja, ich finde das so ein bisschen merkwürdig, dass alle so mega auf Wanda
abfahren. Für mich sind die, genauso.
Für mich sind die eine zuverlässige, coole Rockband, die endlich mal sozusagen wieder so eine schnorrige, schmierige Coolness da reinbringen. Aber die sind jetzt musikalisch nicht so innovativ, lang nicht so innovativ
Nein, das
wie
stimmt.
Bilderbuch.
Aber ich finde, sie haben eine geilere Haltung, weil man merkt so diesen Wiener Schmäh und dann auch diese Texte, wie sie die bringen. Ich kenne die jetzt nicht, ich habe mich auch nicht wahnsinnig mit denen beschäftigt, aber man merkt schon, okay, da steckt irgendwie ein Zwinkern dahinter und die meinen das nicht eins zu eins. Und bei Bilderbuch, die fand ich jetzt von ihrer ganzen Attitüde und ihrer Haltung her, fand ich die dann eher uninteressanter.
Abgefahrenerweise.
Das sind so super, super, super ambitionierte Musikerjungs. So.
Ich sehe es genau umgekehrt. Also ich sehe die Ironie und das Blinzeln viel mehr bei Bilderbuch mit den ironischen Zitaten, auch mit dieser Art und Weise, wie da die Gitarre präsentiert wird, mit so einer, also komplett over the top, mit einem Solo von Minutenlänge, was heutzutage überhaupt keiner mehr macht, aber das alles auf so einem vom Hip-Hop und R&B geklauten Vibe irgendwie, das finde ich total abgefahren. Bei Wanda denke ich irgendwie viel mehr, vor allen Dingen auch, wenn ich so Interviews lese, die finden sich so geil, dass ich da die Ironie, weiß ich nicht, ob man die nicht von außen rein interpretiert.
Ja. Die hab ich noch nicht gelesen. Manchmal schadet das auch nicht, gar nicht die Story hinter der Band zu kennen. Aber wir sind mittendrin im neuen Musik-Blue Moon aus Versehen, den wir ja nächste Woche zusammen machen. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Heute heißt es offene politische Runde im Blue Moon auf Fritz 0331 70 97 110 die Nummer. Und ich lade euch ein, über alle aktuellen und latent aktuellen politischen Themen zu sprechen, die euch so angehen, über die ihr euch Gedanken macht, zu denen ihr Fragen habt, zu denen ihr mal was loswerden wollt, ist für all das Platz hier in dieser Sendung. Und wir waren vorhin, Christa, als ich in deiner Sendung zu Gast war, schon bei dem amerikanischen Präsidentschaftswahl, jetzt wo du in meiner Sendung bist und wir die Seiten gewechselt haben, nochmal, wirklich, also am Anfang dachte ich auch mit Trump, ne? Also ich weiß, ist noch ein Jahr hin und ist jetzt vielleicht auch nicht das, wo ihr da draußen euch alle jetzt ständig Gedanken über macht. gemacht, aber die Meldungen kommen ja doch ständig und meistens ist es der Verrückte mit der bekloppten Frisur, und die Frisur ist ja auch wirklich, ist ja irre, niemand hat ja so eine Frisur, ist ja sozusagen, ist ja die Bilderbuch unter den Präsidentschaftskandidaten, der Bilderbuch, aber fordert dann so Sachen wie, wir bauen einen Zaun um Mexiko, genau. Und so, will alle Einwanderungsgesetze
draus.
Wahnsinnig verschärfen und so, und ich habe mich dann schon gefragt, habe mir überlegt, ja, wenn der, also Putin bleibt ja so bis zu seinem Tod sehr wahrscheinlich irgendeine Art von Regent der ehemaligen Sowjetunion, jetzt kriege ich gleich der böse Mails Putin-Bashing, aber man muss sagen, Putin weiß schon sehr, seine Macht zu sichern, sagen wir es so, dem kann keiner widersprechen. Also Putin wird noch ein paar Jahre die Geschicke Russlands leiten. Und dann hast du so einen wie Donald Trump. Dann hast du einen Putin, der will wieder auf dem Weg Russland wieder eine Supermacht und nutzt ganz klug jede Gelegenheit, um irgendwie den Amis und dem Rest der Welt zu zeigen, dass Russland eine eigenständige Politik fährt, Außen- und Sicherheitspolitik vor allen Dingen. Und dann hast du auf der anderen Seite so einen Donald Trump, wo man das Gefühl hat, das ist so ein Politikdarsteller und der guckt halt, was möglichst gut populistisch ankommt. Man weiß gar nicht, wie viel Ahnung hat der eigentlich von diesem ganzen Geschäft, oder? Und das, da habe ich wirklich, am Anfang ist das so ein bisschen lustig und dann dachte ich, Mann, ey, das könnte auch echt gefährlich werden.
Das, ich weiß ja immer nicht, wie viel Einfluss tatsächlich ein Präsident auf vor allen Dingen außenpolitische Geschichten am Ende hat. Und das hängt natürlich auch immer davon ab, wie bewandert dieser Mensch dann da ist. Also bei Obama zum Beispiel, da hieß es ja auch, man kann Wunder was erwarten, was er in die Wege leiten wird an außenpolitischen Wandlung, und am Ende hat das nicht funktioniert. Also es ist ja tatsächlich nicht sehr viel eingetreten, gerade außenpolitisch, was irgendwie den Change gebracht hätte, von dem Obama gesprochen hat. Er war doch eher nach innen.
Aber er konnte nichts dafür.
Naja, aber oder er ist, ja, oder eben.
Also er hatte den festen Vorsatz, einen guten Teil der amerikanischen Truppen in der Welt abzuziehen.
Ja, und offenbar hat es dann aber auch nicht geklappt, was aber auf jeden Fall zeigt, dass die Außenpolitik den Präsidenten genauso beeinflusst wie umgekehrt. Also das heißt, da gibt es offensichtlich eine große Pattsituation. Und dass ein Einzelner wie Trump dann irgendwie dazu beitragen kann, dass die Welt eine unsicherere wird oder dass die Fronten sich weiter verhärten zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, dass das irgendwie unkontrollierbar ist, ich glaube das nicht. Also der macht markige Sprüche und haut auf den Tisch, weil er natürlich gehört werden möchte und weil er weiß, dass, ne, also die Lehren aus der Tea Party, dass man möglichst scharf auftreten muss, damit immer über einen gesprochen wird und man dann auch Leute kriegt. Aber am Ende, wenn er dann die politischen Zügel in die Hand bekommt, wird sich das alles wieder ganz, ganz anders hören. Aber er wird sie auch gar nicht in die Hand bekommen, weil die Republikaner gar nicht wollen, dass so einer wie er der Kandidat wird für die
Aber
Politik.
Gut, also du meinst damit die Republikanischen, wie funktioniert, wer wählt eigentlich? Also es gibt ja da auch so einen Vorwahlkampf, wo die jeweiligen Parteien dann ihre Kandidaten wählen.
Ja, da sind wir jetzt.
Weißt du das eigentlich, wer die wählt?
Weil, wie das genau funktioniert, die Republikaner machen das selber.
Die
also
Republikaner gibt es dann ja auch nicht, genau. Also so wie die Demokraten ihre Kandidaten wählen auch die Republikaner ihre Kandidaten und dann treten zwei gegeneinander an und so. Aber ich finde schon, also das bringt ja nicht nur das mit sich, was der Präsident selbst vertritt, sondern der bringt ja auch eine ganze Mannschaft mit, der bringt ein Kabinett mit, der bringt Leute mit, die dann eben eine entsprechende Ausrichtung und eine entsprechende Haltung haben. Und da ist es natürlich schon ein Unterschied, ob das eine George W. Bush-Administration ist oder eine Obama-Administration. Klar kann man im Großen und Ganzen sagen, wieso, ist der Krieg in Afghanistan, das ist ja same, same. Okay, klar. Aber trotzdem, wenn man sich die Zwischentöne und die Grautöne und auch die Perspektiven anguckt, ist das was völlig anderes.
Also klar, der eine baut einen Sicherheitsapparat auf und der andere versucht, ihn dann wieder abzubauen und stellt fest, dass es gar nicht so einfach ist, das Ganze durchzusetzen und wieder rückzubauen sozusagen, was Bush mit dem War on Terror sozusagen mit dem Patriot Act und sowas aufgebaut hat. Also natürlich macht das einen Riesenunterschied und niemand, der bei Trost ist und irgendwie für die Demokratie an sich eintritt und für Verständigung unter den Nationen, kann sich wünschen, dass jemand wie Donald Trump so einen Posten bekommt. Das ist vollkommen klar, weil da hat es mit Diplomatie ist da nicht mehr viel zu holen.
Also ich wüsste dann nicht, vor wem ich mehr Angst hätte, vor Putin oder vor Trump, das meine ich ernst.
Also wie gesagt, ich glaube, der Einfluss ist dann am Ende doch kleiner, als man so glaubt, wenn man immer von den USA als Supermacht spricht, also von einem einzelnen Präsidenten. Und so, gerade so einer wie Trump im politischen Tagesgeschäft wird über seine eigenen Füße und vor allen Dingen über seine eigenen Sprüche stolpern, denn die werden ihm dann ganz anders ausgelegt als jetzt, nämlich einfach nicht nur als markige Sprüche für den Wahlkampf, sondern tatsächlich als politische Strategie, und das Fehlen einer solchen wird dann natürlich auch schnell erkannt.
Damit sind wir ja eigentlich schon bei Horst Seehofer.
der auch selber von Glück sprechen kann, dass er nicht regieren muss.
Genau das Gleiche sagen könnte, der da irgendwie aus Bayern die ganze Zeit rumschießt und alles immer noch schärfer wird, wo man auch nicht immer so genau weiß, was ihn motiviert und was ihn treibt, außer dass man am Stammtisch sagt,
Jawohl!
Prost!
Ich finde das Geschacher mit diesen Transitzonen und mit den Einreisezentren, das fand ich wirklich auch famos. Vor allen Dingen hat es ja auch dann anderen Politikern, vor allen Dingen aus Länder, von Länderseite, die Möglichkeit gegeben, dann da wieder gegen zu wettern, also zu sagen, hier geht nichts vorwärts, nur weil sich die Regierung gerade nicht einigen kann darüber, ob sie Einreisezentren haben will oder Transitzonen am Ende. Was ist es jetzt geworden? Ich dachte, das wird so ein Mischwort aus Einreisezone oder so oder Transitzentrum. Ja, jetzt ist es irgendwie Registrier.
Also es werden schon, sowas, aber ne? Es werden schon Einreisezentren im weitesten Sinne. Ja. Die Frage ist natürlich, was, ja, also wenn die Leute, die flüchten, das hören, wie das jetzt hier bei uns gehandhabt wird, ob die sich das dann nochmal überlegen, ob sie dann flüchten.
Ja, aber wirklich, ne? Checken Twitter und sagen, jetzt Seehofer sagt, es wird schwieriger, dann
besser
doch nicht.
Aber was ich ganz interessant finde, ist aktuell jetzt die Diskussion um den Familiennachzug und um diesen sogenannten nur noch subsidiären Schutz, also nur noch den elementarsten Schutz, sozusagen Syrer, die aktuell flüchten, werden ja ohne Probleme anerkannt, kriegen sofort ihren Titel im Moment, soll dann jetzt aber begrenzt werden auf nur noch ein Jahr. Und jetzt eben de Maizière hat ja so mal eben auf eigene Faust die Diskussion darüber aufgemacht, ob jetzt Familiennachzug, der eigentlich selbstverständlich ist bei anerkannten Asylbewerbern, ob der dann überhaupt noch so gewährleistet werden kann. Und lohnt sich das dann da nicht auch, mal eine Sekunde drüber nachzudenken, ob das vielleicht sinnvoll ist, das zu reglementieren? Oder würdest du da auch per se sagen, weiß ich nicht, was soll das? Kannst du nicht auf der einen Seite sagen, hier Asyl für die 23-jährigen jüngsten Söhne, die es schaffen, und die Familie, die da weiter im Baumhagel sitzt, die darf nicht?
Ja, es klingt irgendwie brutal dann, ne? Und dass man so eine Brutalität von hier aus Deutschland steuert, will mir auch erstmal nicht so richtig einleuchten. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, also es ist ein Naturgesetz, dass es irgendwelche Kapazitäten gibt, wo die genau liegen, konnte noch keiner so richtig ausrechnen. Und Familiennachzug, ist das dann das, was irgendwie die Kapazitäten sprengt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, klar.
Ist es das?
Ja, ich meine, ohne jetzt die genauen Zahlen zu kennen, ist doch trivial.
I don't know.
Also
aber
kommt einer und natürlich besteht eine Familie aus deutlich mehr als einem, sagen wir mal,
ja nicht,
zwischen zwei und acht.
Aber es bedeutet ja nicht, dass alle den gleichen Anspruch auf die gleichen Leistungen bekommen, sondern da gebe ich mir jetzt ein bisschen aufs Glatteis, aber eine Familie bekommt jetzt nicht sozusagen, wenn da vier Leute dazu gehören, viermal so viel wie ein Einzelner, sondern das
Die müssen ja irgendwo hin, die Leute.
Naja, aber man geht ja da eigentlich dann davon aus, dass sie ohnehin im besten Fall sich möglichst schnell, also die Leute, die Familie nachholen, in den Arbeitsmarkt integrieren und wahrscheinlich ja dann auch erst dann so langsam, wenn man die Leute hierher holen kann, die Familie auch erst nachholen, oder? Wenn man Fuß gefasst hat und nicht, wenn man sozusagen gerade angekommen ist und in einem der Registrierzentren sich registriert hat und dann vielleicht ein Erstaufnahmelager kommt, dann holt man ja noch nicht die Familie nach, sondern erst später, wenn man, also, oder? Davon gehe ich jetzt erstmal aus, wenn man einigermaßen selber Fuß gefasst hat, und dann ist die Lage ja auch schon wieder eine ganz andere.
Der Typ, der sich da gerade um Kopf und Kragen redet, heißt übrigens Christoph Schrag, ist Moderator des Soundgarden.
Auf Einladung von Lothar Schröder um Kopf und Kragen redet.
Läuft vor dem Blue Moon, und um diese Sendung so ein bisschen anzufüttern, und weil ich natürlich weiß, dass er sich auch für aktuelle politische Themen interessiert, meine kleine Einladung daran und ein paar Fragen an ihn, ans Studio, aber eigentlich ist das natürlich eure Sendung, also denkt jetzt nicht nur, weil die beiden Quatschköpfe sich hier die ganze Zeit unterhalten, dass heute nichts mit Anrufen ist. Also klar, ihr seid gefragt. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ich möchte die aktuellen politischen Themen mit euch besprechen, zum Beispiel sogenannten Asylkompromiss, Asylstreit oder auch alles andere, was euch unter den Nägeln brennt. Bis Mitternacht in dieser Sendung. Wir rufen euch zurück, also traut euch mal anzurufen. Ihr müsst keinen Master in Politikwissenschaft haben, um hier mitzureden. Es reicht ein Bachelor. Nein, es reicht, wenn ihr einfach ein Interesse habt und Bock habt, ein bisschen was zu erzählen oder ein bisschen was nachzufragen. Also meldet euch mal. Es soll hier keine One-Man- bzw. Two-Man-Show werden. Sag mal, was soll man sagen?
Weil du immer jetzt die Sachen angesprochen hast, die so ein bisschen in Richtung schärfere Gesetzgebung, Rechtsruck oder sowas gehen, gibt es aber eine andere Nachricht, die mich so ein bisschen von hinten überfallen hat, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, zumal sie auch aus einem Land kommt, wo man jetzt gerade politisch auch nicht so genau hinschaut eigentlich. Kanada.
Aber Kanada, ich dachte, du meinst jetzt Burma. Okay.
Nee, naja. Kanada kommt ja, ja klar, Burma, also Myanmar, ne? Also, aber Kanada fand ich jetzt erstmal total interessant, weil da nach Jahren ein Linksruck stattgefunden hat und sich dort jemand durchgesetzt hat, der offensichtlich gleich Nägel mit Köpfen macht, der diesen Antrittsschwung mitnimmt und offensichtlich gleich umzusetzen weiß, in so ein paar Tagen, was die Leute von ihm erwarten und mit den Versprechen, mit denen er auch angetreten ist, Justin Trudeau, der gleich mal als Antrittskabinett ein Kabinett aufgestellt hat, das divers ist und das, wo er darauf geachtet hat, dass möglichst viele Kulturen vertreten sind, mhm. dass Männlein wie Weiblein ausgeglichen da sind und der momentan nur gute Kritiken und
nur gute Reviews kriegt.
Nur gute Reviews für seine Regierungsleistung, die erste. Also das finde ich ist mal eine Nachricht, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, die irgendwie so ein bisschen Hoffnung macht, dass eine Modernisierung des Politikbetriebs offensichtlich möglich zu sein scheint. Schade dann auch wieder, dass es sich so auf so eine Figur konzentriert. Ja. Also dass jemand kommen muss, so wie der Macher sozusagen, der dann den Politikbetrieb so ein bisschen entfrostet und entrostet und dann zeigt, Leute, Modernisierung in der Politik funktioniert. Also gleichzeitig eine wundervolle Nachricht, wie ich finde.
Weiß ich nicht, also bisher ist das dann ja erstmal nur, wonach, ehrlich gesagt, ist was, womit ich mich nicht beschäftigt habe, finde ich aber ganz spannend, nach welchem Proporz hat der das ausgesucht? Also wer sitzt da wie, warum im
Also Kabinett? gleiche Anzahl Männer und Frauen und dann dazu auch Minoritäten bedacht mit entsprechenden Ämtern und so ins Kabinett geholt und damit gab es aber erstmal eine schöne Presseerklärung, wo er sie vorgestellt hat und wo natürlich dann auch zumindest diejenigen, die dem liberalen Lager angehören, natürlich komplett aus dem Häuschen waren. Das ging dann gleich in den sozialen Medien natürlich rum und dort wird er auch in anderen Ländern natürlich gefeiert als jemand, der eben die moderne Gesellschaft verstanden hat oder zumindest vorgibt. Jetzt kann man auf der anderen Seite natürlich sagen, das ist alles schön Färberei. Es reicht ja nicht, da jetzt ein Kabinett hinzustellen, wo gleiche Anzahl Männlein, Weiblein sind. Die sollen ja kompetent sein, denn die haben ja Ministerien zu führen. Aber
Kompetente findest du ja genau. auf beiden Geschlechtern.
Kann man
und auch sogar bei Leuten, die sich vielleicht gar nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen lassen wollen.
kann man eben genauso sagen, dass man sozusagen, also es ist nicht, man kann so eine Vorgaben an ein Kabinett machen, dass sie so und so zusammengesetzt werden sollen, dann sucht man eben dort mit diesen Bedingungen die Kompetentesten einfach zusammen und das ist dann völlig in Ordnung so.
Hm. Hat er eine absolute Mehrheit?
Oh, ich glaube ja.
Weil klingt mir so.
Ich
dachte gerade, wer könnte sowas in Deutschland machen? Welche Koalition?
Ja, du kannst ja deinen Kombi. Ach so, Koalition. Ja, nee, er ist alleine. Das ist ja, glaube ich, auch ein Zwei-Parteien-System in Kanada. Oh, haha, ja,
und die Grünen gibt's
weit
auch,
aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube aber eben nicht so relevant, dass sie an der Koalition beteiligt werden müssen. Aber das habe ich tatsächlich nicht recherchiert jetzt in meinem.
Siehste, jetzt wäre eigentlich an der Zeit, dass jemand von euch auch mal Lust hat anzurufen unter 0331 70 97 110 und ein bisschen mitzureden, ob jetzt zu diesem Thema oder zu einem anderen Thema. Sag mal, am Wochenende AfD-Demo, Christoph, es ist ein bisschen unfair, ne? Ich stelle hier die ganze Zeit die Fragen und du musst raus sein, aber du machst das so fantastisch, so gut könnte ich das gar nicht.
1000 Themen, eine Meinung.
AfD-Demo am Wochenende in Berlin, hast du was mitbekommen?
Nicht so richtig.
Paar tausend Teilnehmer waren es schon, oder?
Ach so, doch, aber nur am Rande. Nee, aber hab mich nicht so richtig beschäftigt. Ich habe mir neulich das von diesem Höcke angehört, da bei Jauch, dieses katastrophale Interview und
ja. Wo er die Deutschlandfahne auf die Schule
kommt er mit seinem Wickel da an und legt sie über den Armsessel. Also ich das mal mit so einer einfachen und ja ziemlich beschränkten Geste dann den Patriotismus für sich erobern kann, weil sich dann auch niemand traut, das irgendwie streitig zu machen und auch dieses Feld des patriotischen Politikers so einfach diesem Mann überlässt, das fand ich eigentlich am erschreckendsten an der ganzen Geschichte. Also man kommt mit so einem Wimpel rein und auf einmal ist man in der Runde der Einzige angeblich, dem dieses Land irgendwas bedeutet. So, also dass ihm das durchgegangen ist, ja. Dass da niemand irgendwie sich hingestellt hat, Moment mal, also mit hier so einer reinen Vaterlandsliebe allein ist ja wohl nicht viel zu holen und dann können sie mal den Wimpel wieder einstecken. Das hat mich wirklich stark schockiert und seitdem ignoriere ich die AfD.
Seitdem ignorierst du die?
Ja, ich interessiere mich. Ich habe sie jetzt irgendwie eingeordnet durch den Höcke-Besuch und durch, glaube ich, noch ein paar Schlagzeilen danach und irgendwie denke ich jetzt, also für mich sind das reine Rechtspopulisten und gibt's jetzt gerade genug irgendwie. Also ich unterscheide jetzt auch irgendwie nicht mehr zwischen Pegida und AfD, muss ich sagen.
Ah ja, das sind natürlich Statements, die du hier raushaust. Ich hatte gedacht, dass sich dieses Thema AfD nach der Spaltung und nachdem Lucke dann seinen eigenen Stiefel gegründet hat, so ein bisschen auch erledigt hatte, weil sich eben ähnlich wie in den 70er Jahren die K-Gruppen, wenn es sich nur weit genug aufsplittert, dann sind es irgendwann auch egal, wie viele Leute das
Seite
gut finden.
Ja.
Nein, nicht. Jetzt ein bisschen Spaß. Aber trotzdem trotzdem ist ja klar, dass sich dann das Wählerpotenzial verteilt auf verschiedene Parteien, auf verschiedene rechtskonservative Parteien. Und wenn die sich nicht grün sind, dann hat das ja auch keine Chance mehr, im Parlament irgendeine Art von Schlagkraft zu entwickeln. Wenn die jetzt beide bei 3,78% landen, dann sind die Stimmen ja auch weg.
Auf der anderen Seite kann man natürlich dann später auch noch Bündnisse schließen. Und offensichtlich lässt sich die Zukunftsangst vieler Menschen hervorragend instrumentalisieren. Also Zukunftsangst dann irgendwie potenziert durch sozusagen so einen gefühlten übermäßigen Zuzug von Fremden in das Land, die dann irgendwie die Zukunft noch weiter bedrohen oder sowas. Also so eine allgemeine Politikverdrossenheit und so eine Zukunftsangst, die lässt sich offensichtlich ganz fantastisch vor den rechten Karren spannen.
Guten Abend, Bernd.
Hallo, Hendrik.
Bernd, hast du Lust, ein bisschen mitzureden, wo wir gerade beim Thema AfD gelandet sind? Am Wochenende, ich habe gerade mal nachgeguckt, 5000 Leute kamen zur größten Demo der AfD bisher in Berlin. 59 Festnahmen gab es. Dann, was, 1100 Polizisten trennten die 1200 Gegendemonstranten von denen. Es gab auch ein bisschen Rangelei hier und da, aber im Großen und Ganzen blieb es dann doch friedlich. Ich weiß nicht, die AfD für dich eine Partei, die sich erledigt hat, die man ernst nehmen sollte, die man beachten sollte? Was denkst du?
Na, erledigt haben sich offensichtlich nicht, weil die Umfragen steigen ja wieder. Völlig klar, es ist natürlich jetzt momentan gerade ein schönes Hoch für die AfD. Ob sie dann irgendwann, ja, demnächst sind ja wieder irgendwo in irgendeinem Bundesland Wahlen, ich glaube Hamburg oder irgendwo, keine Ahnung, werden sie sicherlich in irgendein Parlament einziehen. Ich glaube, auf lange Sicht hat die Partei keine Zukunft.
Warum?
Dazu, sagen wir mal so, meine Hoffnung ist, dass die Leute, die die AfD wählen oder die AfD momentan, ja, wie sagt man dazu, jemand, der sich hingezogen fühlt zu einer Partei, sagen wir mal so, dass die Leute irgendwann merken, dass die AfD eigentlich wirklich nur eine neoliberale Partei ist und mehr nicht. Und das heißt, gerade die sagen, sie würden AfD wählen, sind eigentlich die am wenigsten von dieser Politik profitieren würde, die AfD verspricht. Daher.
Das heißt, die wirtschaftspolitische Ausrichtung der AfD eher eine für besser verdienende, nur das Wahlvolk, was in der Regel die AfD-Befürworter, naja, obwohl die auch, wenn ich mich recht erinnere, bei den letzten Wahlen aus den verschiedensten Schichten und Lagern kamen oder nicht unbedingt nur bei den eher unteren Schichten angesiedelt, oder?
Naja gut, es gibt sicherlich eine Mittelschicht, ein gewisses Bürgertum, das von dieser Politik auch profitieren würde. Das sind die früher die FDP gewählt haben. Die würden jetzt dann die AfD wählen, weil da ist nicht so viel anders. Außer, dass die AfD halt noch ein bisschen mehr den rechten Rand bedient. Aber gerade am rechten Rand, die Leute, glaube ich, würden von der Politik der AfD, wenn sie die denn umsetzen würde, was sie nicht können, auch auf lange Sicht gesehen nicht. Also, dass die AfD irgendwann wirklich in eine Regierungsverantwortung kommt irgendwo, das sehe ich nicht. Also jedenfalls nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren. So lange schafft die SPD noch Steigbügelhalter für die Union zu sein und die Union hat damit auch kein Problem. Daher denke ich nicht, dass sie wirklich irgendwas machen können. Was sie natürlich machen, ist Angst schüren. Das ist durchaus richtig und darauf reagiert dann wieder die Union. Das heißt, die AfD verschiebt durch ihre bloße Anwesenheit das politische Spektrum schon ein bisschen nach rechts innerhalb der etablierten Parteien.
Treibt die Union etwas vor sich her?
Genau.
Obwohl richtig. Auch schon, also die Union schafft das auch schon intern. Also Seehofer treibt ja auch Merkel und Co. vor sich her.
Ja, das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, ob du zufälligerweise die Anstalt gesehen hast. Die letzte Folge, da war der Herr Seehofer auch ein Thema. Da wurde auch mal wieder gesagt, dieser alte Satz, ich weiß nicht, von wem der ist, ob er von Seehofer ist oder von irgendeinem anderen CSU-Heini, es darf keine Partei rechts der CSU geben. Die nehmen wir alle mit, so nach dem Motto. Das versuchen sie momentan ganz gewaltig. Das heißt, die AfD treibt die CSU vor sich her. Die CSU geht weiter an den rechten Rand. und treibt dann die Union vor sich her, also die CDU sozusagen.
Das ist der Satz von Strauß gewesen übrigens, Franz Josef Strauß. Es darf also rechts von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben. Ich okay. weiß immer nicht, was ich von diesem Satz eigentlich ehrlich gesagt halten soll, weil der verpflichtet die CSU immer besonders rechts zu sein, was in einer demokratisch legitimierten Partei, vor allen Dingen, wenn sie der Union angehört, finde ich auch mal sehr schwierig ist. Auf der anderen Seite soll sie natürlich Phänomene wie die AfD verhindern, aber offensichtlich scheint es nicht zu funktionieren, oder? Also
hat Strauß damit gemeint, dass rechts von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei mehr existieren kann, denn dann wären es schon Extremisten? Oder hat er damit gemeint, die CSU?
Darf.
Die CSU oder sollte, muss dafür sorgen. Sollte.
Die oder CSU die CSU
ist
sorgen,
eh schon so rechts
genau.
danach.
Genau.
Darf, kann,
genau.
Ja, Moment. Aber das heißt, will er so rechts sein wie möglich? Oder will er oder wollte, dass es gar kein Spektrum gibt, was noch weiter rechts überhaupt stattfindet?
Nee, es ging darum, dass man sozusagen den rechten Rand der Wählerschaft bei sich, bei der CSU hat und dass man sozusagen entsprechend auftritt, damit die auch bei einem bleiben und nicht etwa abwandern zu irgendwelchen anderen Parteien, die auch noch demokratisch sind. Also alles, was weiter rechts von der CSU sich platziert, sollte gezwungen sein, durch den sozusagen die Besetzung des rechten Randes schon nicht mehr demokratisch zu sein.
Christoph Schrag, vielen Dank für deinen intellektuellen Input in diese erste halbe Stunde
gelesen.
Blue Moon. Ich wünsche dir viel Spaß beim Runterkommen.
Ja, ich mach dann jetzt mal GEMA-Liste, ne?
Mach mal GEMA-Liste.
Bis dann,
tschüss.
Tschüss.
Er macht GEMA-Liste. Bernd, und du bleibst aber noch ein bisschen bei mir. Du hast ja noch ein paar andere Themen auf dem Zettel, wie mein lieber Redakteur geflüstert hat. Und zwar geht es auch bei dir um Flüchtlingsabschiebung nach Afghanistan, den DFB-Skandal. Und, habe ich vorhin in meiner Anmoderation auch gar nicht mit dabei gehabt, so schnell ticken die Medien, ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm, der Flugzeugabsturz in Ägypten, der natürlich auch noch weitreichendere Folgen hat. Also über all das reden wir dann gleich nach den Nachrichten.
Na klar.
Ja, super cool. Dann bis gleich. Und wenn ihr euch eingeladen fühlt und denkt, ja, da will ich aber auch mal was zu sagen oder nee, da bin ich jetzt aber anderer Meinung oder ich habe da was nicht verstanden, meldet euch Politik Blue Moon heute Abend auf Fritz. Das heißt, aktuelle politische Themen werden hier besprochen und jeder trägt so bei, was er beitragen möchte. Also fühlt euch eingeladen, mitzureden. 0331 70 97 110. Jetzt Nachrichten, dann weiter mit Bernds Themen und mischt euch gerne ein.
Fritz.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, willkommen zurück. 0331 70 97 110 ist die bekannte und gewohnte Blue Moon Nummer. Ihr seid eingeladen, sie zu wählen. Dann ruft der liebe Mario euch zurück, quatscht ein bisschen mit euch, worum es so ungefähr geht und stellt euch dann rein zu mir ins Studio und dann reden wir zusammen und diskutieren und werden im besten Fall gemeinsam ein wenig klüger oder tauschen uns mal aus. Politik Blue Moon heute Abend, also alle aktuellen und latent aktuellen politischen Themen, die euch unter den Nägeln brennen, die werden hier besprochen. Ihr ruft an, sagt, worum es gehen soll oder meldet euch zu dem, was ihr hier gehört habt, wo ihr was nachfragen wollt oder was zuschießen wollt und so. Und so zumindest mein Vorsatz und mein Anspruch, wir erleben gemeinsam eine lebhafte Debatte über Themen unserer Zeit in eurem Radio. Habt ihr Lust, da mitzuwirken? Ich würde mich doch sehr freuen. 0331 70 97 110, die Nummer. Bernd ist weiter bei uns. Bernd, wollen wir den Sprung wagen zum sogenannten DFB-FIFA-Skandal, zum Niersbach-Rücktritt heute?
Jo.
Etwas, was dich überrascht hat, als, ich meine, wir kennen dich ja im Blue Moon als stets informierten Anrufer und Hörer und es war abzusehen, oder was denkst du?
Na, überrascht hat nicht wirklich. Im Prinzip stand eigentlich schon fest, bevor sie heute ihre Tagung gemacht haben, das Präsidium, da wurde dann im Prinzip vom Präsidium gesagt, okay, du möchtest jetzt gern zurücktreten und dann hat der Niersbach gesagt, ja, ich möchte gern zurücktreten. Das ist soweit klar. Natürlich ist er bloß ein Bauernopfer. Das ist logisch. Also er hat sicherlich was gewusst.
Naja, was heißt ein Bauernopfer?
Ja, also. Naja, im Prinzip er ist der, der jetzt zurücktreten soll.
Ja, aber er ist der Präsident.
Ja, völlig klar. Ich gehe aber davon aus, dass die im Präsidium alle Bescheid wissen.
Also, aber für wen würde er geopfert werden? Wer sollte dadurch geschützt werden?
Na, der große DFB. Immerhin der größte Sportverein der Welt oder Sportverband der Welt.
Ach so.
Ja, da hat man, fand ich gerade auch sehr interessant, das hatte ich gerade auf Spiegel Online gesehen, dass der DFB jetzt doch nicht gegen den Spiegel klagen möchte.
Ja.
Weil erst wollten er gegen den Spiegel klagen, wegen Verleumdung und was weiß ich auch immer. na gut, jetzt sind die Steuerfahnder eingerückt und jetzt haben sie dann gesagt, nee, wollen wir nicht mehr klagen, ist schon in Ordnung.
Also ist das dann ein Eingeständnis dessen, dass der Spiegel womöglich doch recht hatte mit seinen Anschuldigungen?
Ob man sie jemals beweisen wird, keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, ja, natürlich, dass da, ob jetzt nun da Stimmen direkt gekauft wurden oder irgendwelche Leute nur miteinander gekungelt haben und gesagt, ja, gib uns mal deine Stimme, dann richten wir demnächst hier irgendein schönes Spiel in deinem Land aus, dann kannst du deinen Namen schön in die Presse bringen, keine Ahnung. Im Endeffekt ist es aber so, in der FIFA, genauso wie in der UEFA, in diesen großen Verbänden, ja, wer darf frei von, oder welcher Verband frei von Bestechung ist, der möchte bitte mal vortreten.
Meinst du denn, da, also interessierst du dich eigentlich auch für Fußball oder ist das mehr, interessierst du dich eher mehr für diese politische Ebene? Denn das hat ja auch eine politische Dimension. Also man, es ist ja nicht nur Fußball, sondern es geht ja schon auch um mehr.
Nein.
Also es geht ja schon auch um eine gewisse Kultur des Umgangs. Wenn es um Korruption geht, dann geht es auch um ja Gesetzmäßigkeiten, die eben von Führungspersönlichkeiten eingehalten werden oder nicht. Also das kann ja durchaus auch ein gesellschaftliches Spiegelbild sein, was für Leute interessant ist, die sich jetzt nicht dafür interessieren, was am Sonnabend im Stadion passiert.
Richtig, das ist ein gesellschaftliches Spiegelbild vor allen Dingen aber unserer Wirtschaftsordnung weltweit. Es ist so, Geld regiert die Welt und gerade in den Sportarten, wo sehr viel Geld verdient wird, sei es eine Fußball-WM, sei es Olympia, sei es, keine Ahnung, eine EM, was auch immer, große Veranstaltungen, große Vereine, da fließen halt Millionen, teilweise Milliarden Euro, Dollar, was auch immer. Ich würde mich da selbst wahrscheinlich auch nicht ausnehmen wollen, wenn ich da die Macht hätte und da sitzen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob das an mir spurlos vorbeigehen würde, wenn da jemand kommt und sagt, hier, wir haben gerade noch ein bisschen Geld übrig, mach mal was für uns. Hm. Ah, diese latente Möglichkeit der Vorteilsgewährung oder Korruption, die ist nun mal in unserem System vorhanden. Das ist eine menschliche Sache. Ich glaube auch nicht, dass das in einem anderen System anders wäre. In den damaligen sozialistischen Staaten ging das halt nicht ums Geld, sondern um Macht oder um, keine Ahnung, Verwandtschaft, wie auch immer. Das ist halt so, dass die meisten Menschen erstmal an sich denken und wenn die dann halt in dem Job sind, dann wird sowas gemacht. Das wird man auch nie wegkriegen.
Ja, gut, aber dafür hat man ja natürlich auch Gesetze, die das eindämmen und die das eben in allgemein verbindliche Bahnen lenken und die müssen eingehalten werden. Wer das nicht macht, der wird dann dementsprechend eben auch sanktioniert, wie das ja jetzt wahrscheinlich passiert. Deswegen, Bernd,
wie macht man das bei einem internationalen Verein? Oder internationalen Verband.
Ach so, wie der FIFA jetzt. Naja,
wie der FIFA jetzt. Ich meine, die USA können sich hinstellen und sagen, okay, wir frieren mal eure Konten ein.
Ja, die können die Blatter auch anklagen.
Ja, völlig, völlig klar. Die USA hat ja sozusagen ihre Gesetze, die für alle Menschen weltweit gelten, wenn die USA das will. Und sie hat halt die Macht, das durchzusetzen. Ein anderes Land, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob da irgendein anderes Land die Macht hätte, irgendjemanden anzuklagen. Ich weiß nicht, wie das bei diesen internationalen Verbänden ist.
Aber also die FIFA als Dachverband, die hat ja auch einen Geschäftssitz und ist ja auch den geltenden Gesetzen ihres Geschäftssitzes unterworfen. Die spielen ja nicht im rechtsfreien Raum.
Und wenn ich mich nicht irre, in der Schweiz. Und wahrscheinlich aus Gründen. Und die werden wahrscheinlich auch genauso wie jedes Unternehmen sagen können, da ist es bestimmt noch viel einfacher, weil die ja nicht irgendwie produzieren. Ja, Leute, wenn ihr uns hier immer die Staatsanwälte auf dem Hals hättet, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht unseren Sitz nach Saudi-Arabien verlagern, weil da ist so schön warm.
Ja, okay. Aber dann wird es, glaube ich, schon, dann wird dieses Fußballturnier ein völlig anderes Gesicht bekommen und dann wird nochmal eine ganz andere Diskussion losgehen. Also ich meine, auch in der Schweiz ist Korruption strafbar.
Ja, aber diese Sache mit, dann wird der Fußball den Bach runtergehen, das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich höre das von Bekannten von mir, immer wenn wir Bundesliga gucken und er ist mit den Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden und Sky zeigt sowieso bloß Werbung und die Kommentatoren bevorzugen immer die Bayern und nie Hertha, dann sagt er immer, das ist alles korrupt, das wird er sich nie wieder angucken. Und nächstes Wochenende sitzt er wieder vom Fernseher.
Ja, klar.
Ja.
Denke ich auch jedes Wochenende.
Genau.
Also, aus anderen Gründen, aber
Und daher, ich persönlich, für mich war es keine Überraschung, aber ich sehe da auch nicht, dass sich irgendwas groß ändern wird. Sicherlich, ja, es wird eine, so ähnlich wie bei VW jetzt auch, es wird dann eine Kommission geben, die irgendwas überprüft und dann wird irgendwas gemacht und die nächsten 3 Jahre vielleicht läuft das auch alles mal ein bisschen besser und danach schleicht sich das dann wieder so ein.
Aber zum Beispiel bei den Olympischen Spielen ist man doch jetzt wirklich weg von diesem Gigantismusgedanken. Also weil die letzten Olympischen Spiele immer fantastischer und immer spektakulärer wurden in ihrer ganzen Inszenierung, ist dieser Geist mittlerweile, wenn ich es richtig wahrnehme, schon ein bisschen umgeschwenkt. Man sagt, eigentlich brauchen wir nicht so eine riesig abgefahrene Kulisse, um sportliche Wettkämpfe auszutreten. Hast du nicht das Gefühl, dass das jetzt vielleicht im Rahmen dieses ganzen Skandals, der Suspendierung, der Gerichtsverfahren, die folgen werden und so, vielleicht auch mit dem internationalen Fußball, also gerade mit der WM passiert, das darf man ja auch nicht vergessen, also die FIFA richtet die Weltmeisterschaft aus, nicht die Champions League und nicht die Bundesliga und also die Weltmeisterschaft richten die aus. Vielleicht wird das Turnier jetzt ein bisschen anderes Gesicht bekommen und solche Sachen wie, das wird mal eben nach Katar vergeben und wenn die WM in Südafrika stattfindet oder in Deutschland, dann dürfen zum Beispiel lokale Anbieter, die sonst rund ums Stadion das ganze Jahr über ihre Sachen verkaufen, auf einmal müssen die da abziehen und kriegen dann nur einen Bruchteil ab von den Gewinnen, die da abgeschöpft werden, weil die FIFA das alles für sich einsagt. Vielleicht erleben wir da gerade eine Zeitenwende.
Richtig. Und nicht zu vergessen, wenn eine WM stattfindet, dann ist alles, was die FIFA hier macht, in Deutschland steuerfrei für die FIFA.
Ja, stimmt. Ja. Habe ich auch gehört. Habe ich dann aber auch gehört, dass das ein Deal ist, den die immer machen bei diesem Turnier.
Ja, ja.
Also natürlich. Das macht es nicht besser, aber das war jetzt nicht so, dass es in Deutschland ausnahmsweise
das,
so
das
war.
Das machen die immer so und dann nutzen sie halt ihre Macht doch gnadenlos aus. Ja. Wenn du sagst, du willst Steuern haben, ja, dann kannst du das halt nicht machen. Ja. Ist halt so. Und bezüglich Gigantismus, ja, natürlich wird das etwas zurückgehen, aber nicht unbedingt, weil die Länder jetzt sagen, wir wollen jetzt etwas bescheidener auftreten. Die Länder würden gerne viel gigantischer noch sein. Ich meine, es kann nicht sein, dass China eine Olympiade macht und danach ist die nächste nicht mehr so gut wie die in China. Das ist ja immer eine Diktatur, das geht ja nicht. Aber die Bürger machen das ja nicht mit. Das ist ja das Problem. Das heißt, den Austrag oder den bewerbenden Ländern schlägt einfach der Unwillen der Bürger entgegen, sowas zu bezahlen. Und da war das, was der Platini gemacht hat mit der EM, nicht unclever.
Was hat er gemacht?
Der hat doch die EM, ich weiß jetzt nicht, welche das war, die jetzt europaweit stattfinden soll.
Ach so.
In verschiedenen, also dass sozusagen jedes Land hat dann ein, zwei Spiele oder sowas.
Ja.
Eine wirklich sehr clevere Sache. Ich weiß nicht, ob er, also das ist sicherlich logistisch ein verdammt großer Aufwand, aber dadurch verteilt man natürlich die Kosten viel besser auf die einzelnen Länder und jeder fühlt sich so ein bisschen gebauchpinselt.
Und auch die Leute fühlen sich im Boden, haben das Gefühl, Teil dieses ganzen
richtig
Ereignisses
und auch politisch als sozusagen Einigung Europas im sportlichen Sinne war das schon verdammt clever. Das hat er mal gut gemacht, auch wenn ich
schade, dass auch Platini die ein oder andere Unregelmäßigkeit auf seinem Konto hat und sein Sohn seltsamerweise für so ein katarisches Unternehmen arbeitet, kurz nachdem die WM dahin vergeben wurde. Das kann alles Zufall sein, also Unschuldsvermutung gilt auch für ihn, aber wahrscheinlich bleibt er nicht Boss der UEFA.
Nee, also das glaube ich, Platini, ich überlege gerade, Platini, wollte der nicht Blatter auch beerben?
Ja, klar.
Ja, genau, richtig. Er wollte Blatter beerben und ist ja dann auch suspendiert worden.
Ja, der hat seine Kandidatur mal zurückgezogen. In letzter Sekunde, oder? Weil er wegen Erfolgsaussichten gleich null. Oder war das? Das war doch bei Platter.
Ja, das weiß ich jetzt aus dem Hut nicht mehr. Ich fand den einen Artikel im Postillon so gut, wo sie erkannt haben, dass der einzige würdige Nachfolger von Blatter, der nicht korrupt ist, irgendeine Putzfrau ist. fand ich witzig. Wie gesagt, der DFB-Skandal, das wird sich dann so verlaufen. Also jetzt in den nächsten Wochen wird das noch ein bisschen köcheln, dann wird die Steuerfahndung auch irgendwann irgendwas finden und ich glaube aber nicht, dass das noch länger als 3 Wochen geht. Dann wird das beruhigt werden.
Die Meinung von Bernd aus Pankow zum aktuellen DFB-Skandal. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz, wo wir heute über aktuelle politische Ereignisse reden. Da mögen jetzt manche denken, wieso ist doch nur Fußball? Aber ich habe mir mal erlaubt, dieses Thema durchaus mit reinzunehmen, weil es eben doch ein bisschen mehr als Fußball ist, wenn es um Korruption geht und wenn es um Steuerfahndungen geht und um Präsidentenrücktritte. Eure Meinung dazu und auch zu allen anderen Themen der letzten Tage und Wochen, dafür ist hier Platz. 0331 70 97 110. Meldet euch mal, redet mit. Nicht nur Bernd und ich müssen uns hier unterhalten. Ihr könnt sehr, sehr gerne mitquatschen. Worüber auch immer. Aktuelle politische Runde. Bernd, aber schmeiß noch mal ein Thema in den Ring, was dir Gedanken gemacht hat.
Darf ich kurz vorher noch was anmerken?
Ja, darfst du.
Zwei Sachen. Zum einen, ich habe gemerkt, immer wenn du eine aktuelle politische Runde machst, eine offene, dann rufen nicht besonders viele Leute
an. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich sein lasse, weil es rufen einfach nicht so viele Leute an und ich denke immer, warum nicht? Es sind so viele spannende Sachen passiert.
Ja, genau deswegen. Zu diffus.
Zu diffus?
Dann ja, leg lieber ein Thema fest. Ja, also ich würde empfehlen, richtig ein Thema festlegen, weil dann können die Leute anrufen, die sagen, ich will zu dem Thema was sagen. Wenn du zu diffus bist, dann schreckt das die Leute ab.
Dann müsste man, ja, was heißt diffus? Also diffus ja nicht, aber offen.
Ja, naja, das ist das Problem, offen.
Aber
ja,
man müsste es dann vielleicht so machen, hatte ich auch schon überlegt, ob man pro halbe Stunde ein Thema festlegt. Denn ich finde es manchmal nämlich so schade, weil wenn du dir überlegst, welche Themen kannst du besprechen im Blue Moon, und dann sowas wie den DFB-Skandal, oder sowas wie jetzt Schäpe kündigt irgendwie an, eine Aussage zu machen. Mhm. Willst du da zwei Stunden drüber reden, dann sind irgendwann auch alle gelangweilt. Mhm. Aber das Thema gar nicht zu besprechen, fände ich jetzt auch schade.
Nee, das ist schon richtig, ja. Aber im Endeffekt, die letzte Runde, ich glaube, das war auch die letzte offene politische Runde, da ging es dann im Endeffekt nachher auch bloß über Flüchtlinge.
Naja,
was durchaus richtig ist.
Wo ihr halt so Lust zu habt, darüber zu reden.
Völlig klar. Trotzdem, ich glaube ein bisschen, also das mit der halben Stunde halte ich schon für eine gute Idee, muss man sehen.
Ja, ich mache mir bereits Gedanken, Bernd. Sei unbesorgt.
Was mich übrigens gewundert hat, das wollte ich jetzt auch noch sagen, als Thema, ruft an Leute, Wahl in der Türkei. Das war jetzt zwar schon vor einer Woche, aber da hattest du ja letzte Woche nicht drüber gesprochen.
Hatte ich letzte Woche nicht drüber gesprochen?
Nee, da war ja Stress dran.
Genau, gab aber vor ein paar Wochen mal einen ganz ausführlichen Türkei-Blumen, der sich ausschließlich mit den Entwicklungen beschäftigt hat. Aber klar, auch darüber können wir reden.
Interessant. Und übrigens auch dein Kollege Christoph hat ja vorhin gesagt, er war erstaunt über den Linksruck in Kanada.
Ja.
Es gab noch eine weitere Wahl, wo auch eine Linksruck sozusagen gekommen ist, Portugal. Habe ich überhaupt nichts von gelesen, habe ich heute bloß gehört und dann habe ich einen versteckten Artikel auf Spiegel Online gefunden, fand ich ganz interessant. Da sind jetzt drei linke Parteien, die Mehrheit stellen.
Also muss man sagen, dass Christoph Schrag, obwohl er eigentlich seit 1996, glaube ich, keinen klugen Satz mehr gesagt hat, in diesem Fall doch recht hatte.
Womit?
Mit dem Linksruck in Kanada.
Ja, durchaus. Okay, etwas Linksruck. Was war noch gewesen? Bin ich vom Thema.
Nein, du wolltest, glaube ich, auch über den Flugzeugabsturz in Ägypten sprechen.
Ah, ja.
Was ich jetzt ganz interessant fand, weil zunächst mal sah das aus wie ein Unglück und dann geht das immer durch alle Schlagzeilen, finde ich, und du siehst diese Bilder und alles spektakulär und man denkt immer, ein Unglück passiert eben. Dann war es vielleicht doch ein Terroranschlag. Dann fangen verschiedene Fluglinien an, diese Flughäfen und die Sinai-Halbinsel in Ägypten nicht mehr anzufliegen. Das Ganze kriegt doch eine große politische Dimension. Wo siehst du das aktuell?
Die Sinai-Halbinsel war ja in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen fishy. Ich fliege jedes Jahr nach Ägypten, allerdings vorwiegend Hurghada, halt der obere Teil. Ich würde schätzen, dass es durchaus eine Bombe war.
Aber Sharm el-Sheikh ist doch nördlich von Hurghada, oder?
Das ist nicht südlich, sondern östlich. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite. Man hat, glaube ich, das Rote Meer dazwischen. Ich habe jetzt die ägyptische Karte gerade nicht aufgenommen.
Du hast so die Küste vom Roten Meer und wenn du jetzt von Norden runtergehst, hast du erst Sharm el-Sheikh, dann Hurghada und dann Masa Alam, oder habe ich das falsch?
Ich gucke
das
mal kurz nach. Ich weiß, dass das Ding irgendwo mitten über der Wüste abgestürzt ist.
Ja,
und Hurghada ist ziemlich weit nördlich und direkt am Meer. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Kopf. Müsste ich noch mal gucken.
Ich gucke auch gerade mal nach, vielleicht verwechsel ich da ja.
Sharm el-Sheikh ist auf der Sinai-Halbinsel, genau, richtig. Und die ist sozusagen östlich und etwas südlich. Und
Hurghada
ist sozusagen deutlich weiter westlich und auf der anderen Seite vom Roten Meer.
Ich hatte diesen Suez-Golf gar nicht mitgedacht. Ich dachte, das wäre alles eins. Aber stimmt, da ist noch der Suez-Golf, der das Rote Meer dann natürlich auch noch weiter Richtung Suez treibt und auf der anderen Seite weiter Richtung Dreiländereck da. Genau, und da ist Sharm el-Sheikh und Hurghada ist sozusagen gegenüberliegend ein wenig weiter östlich, Luftlinie gar nicht allzu weit entfernt. Mhm. Und dann nochmal südlich davon ist Masa Alam, das andere Touristenviertel da.
Also okay, schön warm da. Also ich denke schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Terroranschlag war, relativ groß ist, weil ja auch gesagt wurde, dass das Flugzeug in der Luft bereits auseinandergebrochen ist. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie so ein Airbus, ich glaube, das war ein Airbus, oder war es eine Boeing, keine Ahnung, also wie so ein großes Flugzeug einfach so auseinanderbrechen kann. Zumal über Ägypten im Normalfall nicht irgendwas wie Tornados sind oder keine Ahnung, da hat man im Normalfall ein super Flugwetter. Und daher halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich ein Terroranschlag war, für relativ hoch. Das wird jetzt noch, ich weiß es nicht, die Untersuchungen, die sind noch nicht abgeschlossen und da haben sie gesagt, ja, könnte sein, könnte auch nicht sein, wissen wir noch nicht. Die Fluggesellschaft hatte sofort gesagt, ja, das kann nur ein Terroranschlag gewesen sein, ja, ist ja auch ihr Flugzeug, wenn es keiner wäre, dann wäre es echt schlecht für sie. Und
Moment, wer hat das gesagt?
Na, die Fluggesellschaft, also diese russische Airline.
Ja, okay, weil Russland selbst hat ja genau wie Ägypten auch lange, in Anführungszeichen relativ lange gesagt, Moment mal, und wir wissen noch gar nicht und so, weil die Tatsache, dass es ein Terroranschlag gewesen sein könnte, natürlich für diese beiden Länder jetzt eher unvorteilhaft ist, politisch.
Genau, richtig, weil wenn das ein Terroranschlag ist, dann heißt das ja, ihr seid betroffen. Und da die Russen mitmachen in Syrien, sind sie natürlich auch ein Ziel.
Ja.
Durchaus des IS. Das hatten die auch schon angekündigt. Und ich halte es halt durchaus für möglich.
Aber eine Sache verstehe ich dabei nicht. Der Vorwurf an Russland ist doch international, dass sie kaum IS-Stellungen bombardieren, stattdessen hauptsächlich die sogenannten Rebellen, die gegen Assad und den IS kämpfen, somit aber auch einen Gegner des IS bombardieren. Und das viel heftiger als IS selbst. Ist das jetzt nicht kontraproduktiv von IS zu sagen, wir zahlen es euch heim, dass ihr ja hauptsächlich unsere Gegner beschießt?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der IS sehr viel interessierter daran wäre, dass es in Syrien viele verschiedene Gruppen gibt, gegen die er kämpft, die sich auch teilweise aber auch untereinander bekriegen, als dass Assad es wirklich schafft, irgendwelche Macht zurückzuerobern und die anderen Al-Nusra und wen es da auch alles noch gibt, Platz zu machen mit Hilfe der Russen und dann sich nur noch danach auf den IS zu konzentrieren. Ich glaube, dem IS sind, wie gesagt, mehrere kleine Gruppen oder nicht so mächtige Gruppen lieber als ein großer Gegner. Daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der IS schon was dagegen hat, weil der IS will ja auch Assad weghaben. Die wollen ja eigentlich gerne ganz Syrien und alles, was da noch weiter ist.
Ja, strategisch könnte man denken, da können sie sich doch von den Russen erstmal helfen lassen, die Rebellen zu schwächen. Dann sind die Rebellen geschwächt. Assad ist dann wieder gestärkt, aber nicht so stark, dass er jetzt die IS-Gebiete zurückerobern könnte. Ich weiß, vielleicht klingt das jetzt für so einen echten Strategen ein bisschen binsig, oder? Aber wenn ich 1:1 zusammenzähle, lande ich da. Das ist doch, dass eigentlich doch Putin am Ende IS auch einen Dienst erweist mit seinem Engagement. Und ich meine, dass sowohl Assad als auch Putin ein Szenario womöglich schon durchspielen, wo sie Syrien einfach teilen und sagen, gut, diesen Teil geben wir auf an IS und dafür befreien wir den Rest von den Rebellen und machen daraus wieder unumstrittenes Assad-Land. Das ist doch, liegt doch auch auf der Hand, oder?
Das ist interessant. Ehrlich, hatte ich noch nicht dran gedacht.
Nee? Also ich finde, welche Strategie soll das sonst sein?
Klingt verdammt logisch. Ja, irgendjemand hat mal gesagt, ich glaube, das war, wer war denn das gewesen? na, egal. Irgendjemand hatte mal gesagt, Verschwörungstheorien zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie hundertprozentig konsistent sind. Oder gute Verschwörungstheorien. Es ist schwer. Könnte man sich glatt echt vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob der Assad sowas, ob sein Ego damit klarkäme. Das weiß
ob
ich nicht.
Ob sein Ego damit klarkäme? Naja, wenn es darum geht, ob du einen halben Tisch nimmst oder dich in ein Erdloch einbuddelst, eher einen halben Tisch nehmen.
Sag mal, er ist Diktator und Diktatoren haben da meistens eher eine andere Ansicht, glaube ich.
Ist aber auch ein schwerer Beruf, Diktator.
Ja, ja, muss man lange für üben, aber ja.
Ich hab gerade gesehen, dass sogar die Bundesregierung jetzt beim Absturz der russischen Passagiermaschine auch von einem Anschlag von IS ausgeht. Stand wohl gestern in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, alle verfügbaren Informationen sprechen dafür, zitiert die Zeitung einen hohen Sicherheitsbeamten.
Na, der IS hatte sich ja dann auch dazu bekannt, sozusagen.
Hat ja anfangs keiner geglaubt, dass die das waren. Also jetzt gibt es ja verschiedene Fluggesellschaften, die nicht mehr anfliegen. Lufthansa fliegt im Moment eh nicht, aber oder kaum. Mhm. Aber gehört dazu eigentlich? Fliegen die da? Ich weiß jetzt gerade gar nicht.
Lufthansa fliegt unter Garantie auch irgendwo nach Ägypten.
Ja, aber jetzt aktuell. Also es gab ja einige Fluggesellschaften, die dann British Airways zum Beispiel hatten, glaube ich, eingestellt.
Ich glaube, die Russen haben alles irgendwie eingestellt. Jedenfalls kurzzeitig hatten sämtliche russischen Fluglinien irgendwie den Verkehr nach Ägypten eingestellt. Wie es mit den anderen Fluglinien aussieht, keine Ahnung.
Also es waren auf jeden Fall einige dabei, die den Flugbetrieb dann eingestellt hatten. Und da gab es dann auch von Ägypten natürlich wieder Kritik dran, die sagten, ey, es ist noch gar nicht klar, was das war. Und ihr richtet hier einen riesen Image-Schaden an. Und die Leute denken jetzt, das wäre wahnsinnig gefährlich bei uns und so. Also kurzum, wo jetzt alle davon ausgehen, dass es eine Bombe war, meinst du, dass das jetzt wieder eine Sicherheitsdiskussion nach sich ziehen wird? Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen oder so? Oder ist dafür ein russisches Flugzeug irgendeiner Fluglinie, die niemand kennt, mit Menschen, zu denen es zumindest in der hiesigen Berichterstattung keine Verbindung gibt, auch wenn es dadurch natürlich nicht weniger tragisch ist, aber du weißt, was ich meine. Oder ist es dafür einfach dann doch zu weit weg, als dass es hier wieder eine Diskussion auslöst?
Nein, es wird auf jeden Fall eine Diskussion auslösen. Natürlich zunächst in Russland, völlig logisch. Aber es wird auch in Deutschland zu verschärften Sicherheitswarnungen führen, was ich immer echt schade finde, weil damit erreicht der IS sein Ziel. Das ist das Problem dabei. Das Ziel des IS ist ja hauptsächlich, die Zivilgesellschaft zu schwächen und die Staatsführung zu schwächen. Und das erreichen sie hauptsächlich damit, dass sie Verwirrung schaffen und die Wirtschaft ruinieren. Und mit sowas spielt man dem IS im Prinzip in die Hände. Das ist immer das Problem. Seit ungefähr 5, 6 Jahren gucken mich meine Freunde immer jedes Jahr an, wenn ich nach Ägypten fliege und sage, was, bist du verrückt? Die bringen dich da um und schneiden dir den Kopf ab oder irgend sowas. Dann sage ich immer, passieren kann viel. Ich kann auch über die Straße gehen, werde überfahren und aber die Chance, trotz alledem, dass in Ägypten einem irgendwas passiert, ist doch deutlich geringer.
Kommt doch an wo. Also in Kairo soll das ja zum Beispiel die Sicherheitslage ganz anders, deutlich brisanter sein als jetzt an so einem Badeort am Roten Meer.
Richtig, für Touristen. Richtig. Das ist sicherlich eine Sache. Man muss dann schon gucken, wo man hinfliegt. Ich bin im Prinzip nur da, um Strand und Wasser zu haben. Deshalb bleibe ich in diesem Badeort. Das Land habe ich schon gesehen vor ein paar Jahren. Das ist für mich nicht so interessant und deshalb bewege ich mich da nicht raus. Und da passiert im Normalfall auch nichts. Das kann ich immer nur sagen. Da ist es, denke ich, durchaus sicherer als in manchen Teilen von Berlin. Aber nicht so sicher, habe ich gehört, um jetzt mal ganz elegant überzuleiten, wie in Teilen von Afghanistan, wo wir jetzt Asylanten wieder hinschicken wollen.
Hast du zufällig den Clip von der Heute-Show oder vielleicht sogar die ganze Sendung gesehen?
Ja, genau. Hatte ich gesehen. Fand ich sehr witzig.
Fand ich echt ganz gut gemacht. Also Moderator Welke schalte zum Außenreporter, fiktive Schalte nach Afghanistan. Der steht mitten im Bombenhagel und er wird gefragt, ist das denn da sicher? Kann man denn jetzt die afghanischen Flüchtlinge dahin wieder abschieben beziehungsweise gar nicht erst aufnehmen von da? Und er erklärt dann im Bombagel, naja, von hier bis da vorne ist es schon sehr sicher, aber da drüben, und wenn der deutsche Innenminister sagt, in Afghanistan ist kein Krieg, dann ist da kein Krieg. Hintergrund sind natürlich Äußerungen und Überlegungen aus der Politik, dass gesagt wird, Afghanistan eigentlich als befriedetes Land zu erklären und es dementsprechend Flüchtlingen schwerer zu machen, hier Asyl zu finden, die von dort kommen. Was denkst du dazu? Aber warte mal, ganz kurz, bevor du antwortest. Hast du vergessen.
Fritz. Hendrik Schröder. Blue Moon.
Offene politische Runde heute. Ich nehme die Kritik von Hörer und Anrufer Bernd an. Er sagt, es ist ein bisschen zu diffus. Die Leute wissen nicht so richtig, was du von denen willst. Okay, ich mache mir mal Gedanken drüber. Aber der Anspruch und der Ansatz bleibt. Ich möchte gerne mit euch in dieser Sendung über politische Themen diskutieren, über große Themen, über kleine Themen, über Themen, die euch was angehen, die euch geärgert haben, die ihr nicht versteht, die den großen und kleinen politischen Betrieb ausmachen, die die Schlagzeilen dominiert und bestimmt haben in den letzten Tagen und Wochen, und werde nicht müde, euch dazu einzuladen, in der Hoffnung, dass ihr Lust habt, darüber zu reden, dass ihr Meinungen habt, dass ihr Kontroversen mögt, dass ihr Fragen habt, und für all das soll diese Sendung da sein. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ruft sie an, diese Nummer, ihr landet bei Mario Bartsch, einem der weltbesten Redakteure, der euch kurz verarztet und dann zu mir ins Studio stellt. Also traut euch mal, meldet euch über ein Thema eurer Wahl, ein politisches Thema eurer Wahl. Reden wir. Wir hatten bisher auf dem Zettel schon den DFB-Skandal, den heutigen Rücktritt von DFB-Präsident Niersbach. Wir haben schon über den Absturz der russischen Passagiermaschine über der Sinai-Halbinsel gesprochen und reden jetzt nochmal über die Sicherheitslage in Afghanistan und Rückführung der Flüchtlinge dahin mit Bernd aus Pankow, Stamm Anrufer Bernd. Sehr gerne auch mit euch. 0331 70 97 110. AfD, Pegida haben wir am Anfang der Sendung auch schon mal kurz angerissen. Können wir aus aktuellem Anlass gerne auch nochmal drüber reden. Also worum soll es gehen bei euch? Meldet euch, bringt euch ein in diese Diskussion. Sehr, sehr gerne. Bernd, also Afghanistan, sicheres Land, klingt jetzt ein bisschen wie so ein hilfloser Versuch, weil so viele Flüchtlinge kommen, dass man sich jetzt den Gedanken machen muss, oh Gott, wie sollen wir das jetzt alles bewältigen? Und die Sorge, dass es vielleicht doch nicht geht, wird größer in manchen Teilen der Bevölkerung. Und dann sagt man einfach, okay, wir brauchen mehr sichere Herkunftsländer oder mehr Länder, in denen wir, in die wir ruhigen Gewissens abschieben können. Und Afghanistan ist doch eigentlich gar nicht von Krieg betroffen, wenn ich das mal so trivial sagen darf. So ungefähr, oder?
Genau. Richtig. Und das ist also die Aussage.
Ich frage mich manchmal dabei, auch bei diesen Sachen mit den Transitzonen, auch bei den Sachen mit dem Familiennachzug. Ich frage mich manchmal dabei, ob das nicht auch politisches Kalkül ist, um Druck aufzubauen auf andere Länder in Europa und der Welt, sich Gedanken darüber zu machen, in welchem Maße sie mehr Leute aufnehmen können.
Ist sicherlich ein bisschen dabei, aber ich glaube eher, dass das politische Kalkül wirklich nur in der Beruhigung der Bevölkerung liegt. Mehr wollen sie erstmal nicht. Ja, man merkt, ja, Pegida geht auf die Straße, AfD kriegt Zustimmung, Merkel wird mehr kritisiert. Da müssen wir jetzt mal so tun, als wenn wir irgendwas machen. Wirklich nach Afghanistan zurückschicken, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich die Bundesregierung das leisten kann. Leute, ein paar hundert Leute von mir aus nur, nach Afghanistan zurückzuschicken, in eine Region, wo sie jetzt sagen, da ist jetzt Ruhe. Nächstes Jahr macht der IS eine Frühjahrsoffensive, das hat der Thilo Jung vorhin im Podcast schön gesagt, und dann werden die umgebracht, und danach sagt irgendjemand der Bundesregierung, ja, ihr habt die Leute zurückgeschickt, ihr habt jetzt das Blut an euren Händen. Ich glaube nicht, dass die das wirklich durchsetzen wollen. Das wird nur in den Medien ein bisschen hochgespielt, um den Leuten zu sagen, ja, wir haben ja alle so viele Flüchtlinge, auch wenn die keiner sieht, wir tun was. Irgendwas. Sei es Transition, sei es die nach Afghanistan zurückzuschicken, sei es jetzt den Vorstoß von de Maizière mit diesen, wie hast du, subsidiärer
Schutz.
Man wird sowas, wenn dann nur ganz, ganz geringzahlig, überhaupt wirklich machen können. Aber wichtiger ist erstmal, dass man sowas sagt, dass man Konferenzen abhält und sich am Sonntag im Kanzleramt trifft, um der Bevölkerung zu vermitteln, seht mal, wir tun was.
Meinst du wirklich, so einfach ist das?
Ja.
Also es wird, aber könnte man da nicht, ja, ich weiß nicht, da muss sich der gemeine Wähler ja doch schon ein bisschen mit beschäftigen, was damit eigentlich gemeint ist. Oder meinst du die Botschaft, okay, wir schieben mehr Leute ab und lassen weniger rein, reicht schon?
Die Botschaft reicht. Ich glaube schon, dass für den Großteil der Bevölkerung, gerade die in Anführungszeichen besorgten Bürger, die ja nach Umfragen ungefähr so die Hälfte unserer Bevölkerung ausmachen, keine Ahnung, dass es erstmal reicht. Ja, und dann hangelt man sich so von Woche zu Woche und irgendwann im Frühjahr hofft man dann, dann wird es wieder wärmer, dann hat sich das Ganze so ein bisschen entspannt, dann haben sie das wieder vergessen. Das ist
okay, also bei der Masse an Menschen, die kommt, nicht anzunehmen, dass das so schnell wieder vergessen wird, dieses Thema. Einfach, weil es ja tatsächlich auch sichtbar ist. Es ist ja nicht mehr nur ein reines Medienthema, sondern in Gemeinden, Kommunen, Städten sieht man es jetzt einfach.
Na, interessanterweise habe ich heute erst gesehen auf Spiegel Online, irgendwie, obwohl die Kommunen jetzt die ganze Last schultern müssen und die Flüchtlinge verteilen, machen die das wohl alle ziemlich gut, weil 3 von 5 Kommunen wollen im nächsten Jahr auf jeden Fall keine Schulden aufnehmen. Auch wenn sie wissen, dass jetzt die Flüchtlinge da sind. Mhm. Also die scheinen das ganz gut zu bewältigen. Keine Ahnung. Da wird sicherlich auch in den Medien gerne mal eine Sau durchs Dorf getrieben und ein bisschen mehr Hektik verbreitet, als eigentlich wirklich da. Das hat man ja jetzt gerade mit dem de Maizière gesehen, wo alle sich dann darauf eingeschossen haben, weil er was gesagt hat und danach hat das zurückgenommen.
Ja, aber
und,
er ist aber auch selber schuld daran. Also haut einfach so ein Ding raus, ist mit niemandem abgesprochen, auch wenn das in seinem Zuständigkeitsbereich liegt. Also da muss er sich auch nicht wundern.
Ja, aber da ist jetzt ein Minister, der hat irgendeinen Scheiß erzählt, wie auch immer. Dann wird ihm daraus ein Strick gedreht von der Presse. Durchaus wahrscheinlich berechtigt. Und dann sagt er selbst, ja, ich habe da Scheiße erzählt. Oder er hat natürlich etwas gewählter ausgedrückt. und dann wird ihm daraus wieder ein Strick gedreht. Das ist so das Problem, was ich teilweise habe. Da wird dann sich mehr auf die Person konzentriert und weniger auf die Sache.
Ja,
verstehe. Was ist jetzt wirklich passiert?
Ja, okay. Also wird natürlich dann viel über das Verhältnis innerhalb der Regierungskoalition spekuliert,
genau, richtig,
und wo das Holter eigentlich steht jetzt und wer eigentlich mit wem noch worüber redet und so. Und
genau, da
geht es dann natürlich nicht, wie du sagst, um die Sache, sondern eben um die Verhältnisse der einzelnen Handelnden untereinander.
Richtig. Das hatte ich heute auch. Ich hatte vorhin, wie gesagt, einen Podcast von dem Thilo Jung gehört und der hatte gesagt, jetzt stellt euch doch mal vor, die Medien würden jetzt eine Woche lang nicht mehr über die Politik berichten in Deutschland. Es würde keine Interviewanfragen an irgendwelche Politiker geben und die Politiker müssten nicht alle 10 Minuten zu irgendwas Stellung nehmen, sondern könnten sich einfach mal eine Woche zusammensetzen, eine Konferenz machen, alles in Ruhe bereden und danach fällen sie eine Entscheidung.
Tja, so machen die das ja bei TTIP, da demonstrieren mittlerweile Zehntausende gegen.
Na, da machen ja nicht die Politiker Entscheidungen, sondern die Wirtschaft.
Okay, aber das sind Geheimverhandlungen zwischen Politik und mit Politik und Wirtschaft.
Ich glaube auch, dass diese 24 Stunden rund um die Uhr Medienberichterstattung und jeder muss irgendwo was in eine Kamera sagen, durchaus auch dazu führt, dass die Politik sich immer sehr stark unter Druck gesetzt fühlt, sofort eine Entscheidung zu treffen und eine Meinung zu irgendwas zu haben.
Interessanter Punkt.
Mir fehlt eigentlich mal ein Politiker, der wirklich, wenn der Moderator oder der Reporter irgendwas fragt, der einfach mal sagt, weiß ich nicht, kann ich Ihnen jetzt momentan nicht zu sagen. Ich mache mich schlau und dann lasse ich Ihnen was zukommen.
Ja.
Ja, das ist so.
Ja, da die natürlich zu Dingen in ihrem Ressort meistens befragt werden, fragt man sich dann auch schon wieder, wieso wissen die das nicht?
Ja, aber ehrlich, so ein Politiker, der hat doch nicht, also ja, er muss natürlich einigermaßen grobe Ahnung haben von irgendwas. Aber wenn ich ihn als Reporter da irgendwas frage zu irgendwelchen Zahlen oder was auch immer, dafür hat er seine Leute. Ja, das macht er doch nicht selbst. Und das führt dann dazu, dass die Politiker dann in Worthülsen ausbrechen.
Ja,
sie wollen gut dastehen vor der Kamera und dann erzählen sie halt 3 Minuten, weil sie wissen, der Beitrag muss 3 Minuten gefüllt werden, erzählen sie halt 3 Minuten nichts.
Ja, versuchen natürlich nicht zu sagen, auf was man sie nachher festnageln könnte,
natürlich,
wenn das für einen Nachteil sein
könnte. Aber das ist das Problem. Das ist dann wieder die Sache mit dem auf den Menschen beziehen, und wenn der irgendeinen Fehler macht, das ist dann ein großer Skandal. So wie, okay, gut, heute hat der Angela Merkel dann de Maizière ihr Vertrauen ausgesprochen. Und das fand ich schon wieder sehr witzig, weil das mit dem Vertrauen aussprechen hatten wir schon öfter mal gehabt.
Genau, das heißt, wahrscheinlich ist er bald weg.
Genau.
So wie bei Pep Guardiola.
Richtig, weil da gibt es dann immer die Sachen, entweder er weiß es nicht, dann ist er unfähig, oder er hat einen Fehler gemacht, dann ist er unfähig und dann muss er gehen.
Obwohl de Maizière jetzt schon einiges überstanden hat. Also, dass er da jetzt drüber stolpert, richtig, noch, ist eigentlich nicht von auszugehen.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, de Maizière wird sich durchaus halten.
Bernd, ich finde das eine interessante Sache, dass du sagst, man sollte eigentlich weniger Politik, tagesaktuelle Politikberichterstattung machen. Also ich habe dich jetzt nicht so verstanden, dass man es ganz sein lassen sollte, aber weniger, gezielter und dafür die Leute mehr arbeiten lassen. Ich habe bisher immer gedacht, wir brauchen eigentlich viel mehr Transparenz. Das geht gar nicht, dass die da in irgendwelchen Ausschüssen sitzen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen und dann werden so verworthülst irgendwelche Sachen ins Mikrofon gesagt und so, und man ist an den tatsächlichen Entscheidungsfindungsprozessen gar nicht beteiligt als Bürger, Bürgerin und Wähler. Ich hatte gedacht, eher andersrum. Das muss alles transparent sein.
Generell durchaus ja. Was ich aber sehe, ist dann halt wieder diese
Bürgerin, gibt es das überhaupt?
Vermenschlichung, Vermenschlichung ist das falsche Wort, sondern dieses teilweise auch Ausspielen gegeneinander. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sicherlich auch eine Art von Sport ist. Keine Ahnung, jetzt war gerade eine Konferenz, ja, also Gabriel, Seehofer und Merkel haben sich getroffen und danach werden alle drei interviewt und dann versucht man irgendwas rauszukitzeln, wo man sie gegeneinander ausspielen kann. Ja, dann gibt es wieder einen Krach, Skandal und wir haben mehr Auflage. Hm. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass sowas da auch mit dabei ist.
Ja. Okay, Bernd, vielen Dank für diese vielen Themen, Anregungen.
Kein Problem.
Auch zur Sendungsgestaltung.
Jo.
Vielen Dank.
Schöne Sendung noch. Ciao, ciao.
Schönen Abend. Tschüss. 0331 70 97 110. Unsere Nummer im Blue Moon. Offene politische Runde. Das bedeutet, ihr sagt, worüber wir reden. Und dann reden wir drüber mit den anderen, die anrufen, mit euch, eure Fragen, eure Meinung, eure Haltungen. Die finden hier einen Platz in dieser Sendung. Geht gleich weiter mit Markus und Marcel und gerne auch mit euch. Meldet euch. Ich weiß gar nicht, was die alle haben hier. Zu Mainstream, zu Hype, zu langweilig. Finde ich total geil. Wanda 1, 2, 3, 4. Gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute eine aktuelle politische Runde machen und über die aktuellen politischen Themen reden, über die ihr gerne reden wollt. Jetzt mit Markus aus Kamen. Hallo Markus.
Servus.
Kamen in Nordrhein-Westfalen.
Richtig, Kamen am Kamener Kreuz.
Warum rufst du von da an? Warum hört man da Fritz?
Übers Fernsehen, über Fernsehantenne und so weiter. Und
nee,
so
nicht
weiter,
wie, sondern warum? Also...
Warum? Weil es der erste Sender ist, den ich gerade mal so bin durchgezappt und höre öfters mal Blue Moon, Fritz, also Blue Moon, denke mal, dachte, weil das erste Mal, als ich mal gehört habe, da bin ich mal so durchgezappt und habe dann mal bei Blue Moon hängen geblieben und da habe ich gehört, ja, Talkline, sind okay, ruf mal an und
alles klar. Grüße öfters mal an. Okay, gut, weiß ich Bescheid, danke. Neugierig. Mhm. Markus, worüber reden wir, über welches aktuelle politische Thema deiner Wahl?
Also es ist aktuell, weiß ich, aber der Herr Obama.
Ja.
Der hat was gemacht, was, glaube ich, die Angela Merkel noch nicht gemacht hat. Der sehe ich jetzt bei Facebook.
Ist das neu, dass Obama bei Facebook ist?
Ja, der ist, glaube ich, heute bei Facebook angemeldet und hat schon irgendwie in der sein erster Beitrag, das war irgendwie so ein Video über den Weltklimawandel, hat schon über, glaube ich, 11.000 Likes.
Warte mal, ich habe es mal gerade aufgemacht. Obama ist seit heute bei Facebook? Also
ja.
Abgesehen davon, dass wir noch darüber sprechen sollen, welche politische Aussage das eigentlich hat oder wieso das so bemerkenswert ist, aber der hat 45.259.387 Friends. Oder
richtig, Likes.
Ja, ja. Leuten gefällt das. Innerhalb von eines Tages 45 richtig. Millionen.
Richtig, das ist richtig genial. Und ich frage mich, warum eine Frau Merkel das nicht macht.
Warum macht denn Obama das und wieso ist das gut?
Sorry,
Merkel denkt sich irgendwie, die Amis, wieso? Merkel hat doch ein Facebook-Profil.
Hat die?
Merkel denkt sich, die Amis sammeln schon so viel Daten, die müssen doch nicht noch über Facebook Angela Merkel, Politikerin.
Okay.
Facebook-Seite der CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel, 1,496 Millionen Likes.
Okay, das wusste ich nicht.
Letzter Post allerdings vom 2. November.
Mhm. Ich finde das cool, dass der Obama das macht, weil er hat auch die Nachrichtenfunktion hat er eingestellt. Das heißt, jeder Mensch, der auf seiner Seite ist, kann ihm schreiben, was ihn stört, was er gut findet, was er schlecht findet. Und so wie ich gehört habe, wird der Obama sich auch mal Zeit nehmen, diese Sachen zu antworten.
Echt, ja?
Und das find ich als Präsident, als wichtigster Mann der Welt, aber schon toll.
Okay, komm, wir schreiben ihm. Wir schreiben jetzt Obama. Warte mal, aber wo denn? Nee, hat er nicht angemacht. Kann ihm nicht schreiben.
Der hat die Nachrichten und hat angemacht, meine ich.
Sitzt du vorm Computer? Gehst du online?
Also ich könnte mal Handy online gehen, wenn das klappt. Also mal gucken.
Ja.
Mal gucken, ob das klappt. Moment. Wenn es gleich gibt, weißt du warum, ne? Dann muss ich sein.
Was bitte?
Wenn es gleich einen Tod gibt, dann weißt du warum. Dann weil ich nicht am Tippen bin.
Okay, also. Hat er nicht angestellt. Ist ja auch irre. Ich meine, wenn du 45 Millionen Likes und damit Follower hast und Leute, die sich deine Seite potenziell angucken, dann kannst du ja nicht von denen allen schreiben lassen.
Ja, weil ich hab das im Radio mal gehört und das hat der Moderator des Radios, der in Kamen, so ein Lokalsender, hat gesagt, ja, Obama hat das hat eine Seite. Den kannst du offiziell anschreiben.
Warte mal, Mario schreibt mir Sachen. Mario, komm mal rein bitte gerade. Was meinst du? Mario schreibt mir hier Sachen ins Studio, die ich nicht verstehe. Mhm. Was meinst du?
Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es gibt schon seit längerem eine Facebook-Seite von Barack Obama als Person.
Mhm. Ja,
Person die hat die 45 Millionen Likes, die du da gerade vorgelesen hast.
Ja.
Jetzt gibt es aber neu eine Seite von Präsident Obama.
Präsident O.
Das ist jetzt die Neuerung. Und die hat dann noch nicht 45 Millionen Likes, denn das schaffst du nicht an einem Tag.
Ja, hat mich auch gewundert. Aber es gibt zig Seiten, die irgendwie Präsident Obama...
Mag schon sein, es gibt halt eine offizielle Präsident Obama-Seite. Vielleicht trifft man auch noch drei andere, wenn man Präsident
also Obama
eingibt. Obama,
Politiker,
aber das ist der wichtige Unterschied, darauf wollte ich nur kurz hinweisen.
Okay, und da ist diese Nachrichtenfunktion da an. Kann ich da wirklich Obama eine Mail schreiben?
Das kann ich dir nicht sagen.
Ey, wenn ich mir angucke, wie viele verirrte Mails von irgendwelchen Verrückten schon in meinem popligen RBB-Posteingang als kleiner Publikumsmoderator diese Sendung landen, wie viele Mails muss der kriegen? Das kann doch keiner lesen.
Tja.
Also ich bin gerade auf der Seite von Obama.
Danke, Mario.
Und ich sehe gerade tatsächlich, dass man die Seite ihm keine Nachrichten schicken kann. Das ist richtig.
Also.
Man kann gefällt mir klicken, man kann die Seite teilen, aber wirklich nö. Aber ich kann nicht schreiben.
Okay, also man findet auch Artikel, wo es heißt, Obama entdeckt die sozialen Medien für sich. Erst eröffnet er seinen eigenen Twitter-Account, jetzt seine erste, in Anführungszeichen, eigene Facebook-Seite. In wenigen Stunden hat der amerikanische Präsident bereits 153.000 Likes. Es soll also eine absolut eigene Seite sein. Obama gibt es ja jetzt zweimal auf Facebook. Das ist jetzt auch neu von heute, und wie bei jedem anderen Facebook-Nutzer kann man dem amerikanischen Präsidenten jetzt Nachrichten schreiben. Freundschaftsanfragen sind jedoch nicht möglich. Und er postet darauf auch private Bilder und dergleichen mehr. Okay, verstehe. Kommen wir zur politischen Dimension. Also diese Nachrichtenfunktion ist, glaube ich, geschenkt, oder? Du kannst nicht mit dem Präsidenten in Kontakt treten, oder?
Ja, ich glaube, dass es wirklich der Präsident ist und nicht immer einer seiner Sekretärinnen oder sowas,
ja,
die diese Seite verwalten, so wie das bei jedem Politiker ist. Ich glaube nicht, dass sich da alle selber Zeit nehmen, da irgendwie Facebook-Account einzurichten und sich dann die ganzen Mails der Bürger da durchzulesen. Das glaube ich nicht.
Das heißt also, was ist jetzt das Innovative daran oder das, was dir Respekt abverlangt oder was du gut findest?
Also ich finde es gut, dass die Politiker sich überhaupt diese Zeit nehmen oder die Sekretärin, wie auch immer, und sich die Zeit nehmen und sagen, okay, ich bin eine öffentliche Person, ich stelle mich Facebook. Ich mache das so, dass man mir Nachrichten schreiben kann. Ich mache das so, dass ich öffentlich mein Leben, dass ich mal jetzt ein bisschen poste und auch so politischen Willensrechte darstellt.
Aber es ist doch völlig klar, dass ein Facebook-Profil von einem Präsident Obama von einer professionellen Agentur betreut wird und das einfach nur ein weiteres Instrument ist, also politisches Instrument ist, was ja legitim ist, aber meinst du, man kommt ihm tatsächlich dort näher oder er er macht da, gibt irgendetwas von sich preis, was andere nicht tun, oder?
Nein, das glaube ich nicht. Also wie ich habe gerade schon gesagt, also ich glaube nicht, dass das er selber ist, man irgendwie er ist irgendwie so eine Sekretärin oder jemand ist, der eben diese Seite eben betreibt und dass du sagst, dass Obama indiziert so, dass das postest du jetzt und dann postet er das halt eben.
Ja. Oder wird gepostet. Okay, aber vielen Dank für den Hinweis, Markus. War mir jetzt durchgegangen. Ja. Obama jetzt auch mit einer absolut eigenen Seite, wie er selber sagt, auf Facebook. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
Bis dann noch. Tschüss.
Also, wobei mir immer noch nicht klar ist, ist das jetzt irgendwas, wo man denkt, ja, kannst du dir auch schenken, muss ich mir eigentlich gar nicht angucken, weil da nichts anderes draufstehen wird, als auch über deine restlichen sogenannten Ausspielwege kommen wird. Oder ist das was, was sich tatsächlich andere Politiker auch zu Herzen nehmen sollten? Ich meine, Twittern machen mittlerweile echt viele und sie nutzen das als, ja, als Medium, als Instrument, ihre politischen Botschaften zu versenden. Also, ja, auf der anderen Seite, wenn sich da mal einer vertwittert oder man hat schon manchmal das Gefühl bei manchen, dass sie tatsächlich selbst twittern und vielleicht auch mal einen Tweet zu schnell absetzen. Und dann, also was ist mein Erkenntnisgewinn davon? Ich weiß es nicht. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, würde ich sie sehr gerne hören. 0331 70 97 110. Lieber Marcel aus Hellersdorf, wir machen Nachrichten und danach reden wir worüber?
Politik.
Geil, stehe ich drauf. Ja. Und jetzt so im engeren Sinne?
Na, also geht, dass unsere Politiker irgendwie nicht in der Lage sind, diesen Flüchtlingsstrom irgendwie auf die Kette zu kriegen. Also
dass unsere Politiker nicht in der Lage sind, diesen Flüchtlingsstrom auf die Kette zu kriegen. Darüber reden wir dann nach dem Info. Bis gleich.
Fritz.
Blumen. Mit Hendrik Schröder und einer offenen politischen Runde die aktuellen politischen Themen unserer Zeit, dieser Tage, Wochen und Monate. Die Themen, die euch interessieren und die euch unter den Nägeln brennen, die sollen Gegenstand dieser Sendung sein. Noch bis Mitternacht, im Folgenden mit Marcel. Der meint, er will darüber reden, warum unsere Politiker den Flüchtlingsstrom nicht auf die Kette kriegen, wenn ich ihn jetzt richtig zitiere von vor den Nachrichten und mit Jascha aus Dresden, der sagt, Pegida zieht seine Heimatstadt in den Dreck. Zwei Themen, über die gesprochen werden soll. Bisschen Zeit haben wir noch bis Mitternacht, also fühlt euch herzlich eingeladen, mitzureden, mitzudiskutieren und hier mit euren Themen um die Ecke zu kommen. 0331 70 97 110 oder euch auch gerne einzumischen in die Diskussion, die dann in der Sendung eventuell hoffentlich bereits herrscht. Marcel, nun zu dir.
Ja, also wie gesagt, die Flüchtlingsthematik, die ist ja nun schon ein paar Tage alt und ich fand es in der letzten Woche ganz lustig, dass sich die Politiker ernsthaft darüber im Kopf machen, ob wir jetzt irgendwelche Eingangszentren oder Transitzonen machen und ob wir das so nennen oder so nennen. Ich denke, das ist doch sowas von total egal, wie der Mist heißt, aber es muss doch irgendeiner mal in der Lage sein oder müssen alle mal in der Lage sein zu sagen, wir entwickeln jetzt zusammen einen Plan und dann machen wir das so, dass das auch die Bevölkerung da mitgeht und nicht, ich sag mal, wie es jetzt momentan Usus ist, dass irgendein Dorf oder irgendein Stadtteil oder ich bin davon jetzt auch so, also ich bin davon auch betroffen, dass dann, ich sag jetzt mal, so dummerweise so ein Asylbewerberheim ohne große Vorankündigung einem groß vor die Nase gesetzt wird. Hm. Was ich nicht sehr angenehm finde. Also,
warum? Was, für mich, was hast du, was sind deine Nachteile dadurch?
Ich habe jetzt keine Nachteile dadurch. Also, ich muss sagen, ich merke davon nichts, aber es ist ja für die Leute, die drumherum wohnen, das ist ja schon Unbehagen und ich sag mal, für die Leute, die in diesem Heim wohnen, ist es ja auch nicht unbedingt schöner. Also, wir reden jetzt von diesem Heim, was in Berlin-Hellersdorf ist, wo diese riesen Tumulte gab. Ja, und wenn ich schon nicht von der Politik informiert werde, dass da, weiß ich nicht, eine Schule umgebaut wird zu so einem Asylbewerberheim, was ja kein Problem ist, ja, das ist überhaupt nicht das Thema, aber ist natürlich okay, wenn ich mit den Leuten nicht rede, dann brauche ich auch nicht erwarten, dass die für irgendwas Verständnis aufbringen.
Ja, also ich glaube, ich würde zwei Sachen einwenden wollen, und zwar auf der einen Seite glaube ich, dass dieser Zustrom so massiv ist und auch so zugenommen hat, so schnell, dass eben manchmal in Windeseile irgendwie Quartiere geschaffen werden müssen, ohne dass dem so ein riesiger Prozess innerhalb dieses Kiezes oder der Gemeinde vorangeht, was natürlich nicht richtig ist, aber da würde ich sozusagen die Begründung dafür suchen. Und zu dem Ersten, was du gesagt hast, Marcel, bist du in der S-Bahn eigentlich?
Nee, ich sitze gerade im Auto, aber so schnell habe ich jetzt auf die Schnelle keinen Parkplatz gefunden, aber ich fahre jetzt mal
kein Problem. Ja, das ist nett, okay. Sag mal, und zu dem Ersten, Also finde ich jetzt schon einen Unterschied, ob man Transitzonen einführt oder Einreisezentren. Also wie man das Kind nennt, ist egal, aber die politischen Instrumente sind schon grundverschiedene, finde ich. Und findest du denn nicht, dass das gerade passiert? Also ich meine, es passiert ja gerade eine Diskussion, die dann ja auch in Handlungen mündet, oder? Also ich meine, in so einer Demokratie, wo es verschiedene Meinungen gibt, da kann man sich ja nicht sofort einig sein. Da muss ja erstmal irgendwie eine Debatte stattfinden. Das gehört ja dazu, oder? Wie siehst du es?
Naja, Debatte hin oder her, aber das wird jetzt schon so lange diskutiert. Und jetzt mal ganz im Ernst, jede Firma, also ich sage jetzt mal, ich würde es jetzt mal auf eine Firma umlegen, jede Firma, die ein erhöhtes Arbeitsaufkommen hat, weil es saisonbedingt ist, kriegt besser geregelt, sowas zu steuern als wir. Also diskutieren und Meinungsaustausch ist alles wunderbar, ist alles schön und das macht auch die Demokratie aus, aber das ist dann auch nur ein gewisser Prozess und wir diskutieren ja schon den ganzen Sommer. Also es wird ja, und meistens ist ja, wir machen einen Schritt vor und drei wieder zurück, weil dann irgendeine Partei aus Hintertupfingen noch sagt, wir haben aber noch den Einwand. Naja, ja. Ist doch. Also,
Bayern heißt das.
Ja, einerseits wollen wir Tatsachen schaffen, indem wir hier heute die Polter den Leuten Asylbewerberheime vor die Nase setzen, ob die jetzt im Verhältnis stehen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber einerseits diskutieren wir und sagen, ja, wir müssen Meinungsaustausch machen. Andererseits machen wir irgendeinen Aktionismus, der irgendwie auch nicht so richtig hinhaut und der auch nicht so ganz überlegt ist. Und ich sag mal, es kann ja nicht so schwer sein, Meinungsaustausch und ich sag jetzt mal umsetzen, in die Tat umsetzen, muss ja irgendwo mal Hand in Hand gehen. Also,
aber ich meine, wenn du jetzt nur die Bundesregierung nimmst, da sind drei Parteien drin, in dieser Koalition, die schon mal teilweise wirklich grundverschiedene Haltungen haben zu diesen Dingen. Wie soll das gehen, ohne dass das zunächst mal debattiert, gestritten wird, nach Mehrheiten gesucht wird, Volkesmeinung abgetastet wird? Also ich stimme dir zu, dass das teilweise wirklich erbärmlich ist, dieser Prozess, nicht nur da, und dass manche Sachen Scheindiskussionen sind und manche Leute sich auch wirklich in Diskussionen verrennen, die überhaupt nicht zielführend sind und so, alles keine Frage. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man gerne sowas haben möchte, wo viele Meinungen zu Wort kommen dürfen und so ein Meinungsfindungsprozess auch nicht von oben vorgegeben wird, sondern erarbeitet wird, dann muss man damit manchmal leben, dass es eine Sekunde länger dauert.
Mag sein, aber dann brauche ich mich im Endeffekt auch nicht darüber beschweren, dass der Winter vor der Tür steht und die Leute keine Unterkunft haben.
Ja, ja.
Also dann kann man einfach sagen, so, pass auf, Freunde, wir sehen erstmal zu, dass die Leute erstmal ein Dach über dem Kopf haben. Und wenn wir das Thema auf der Reihe gekriegt haben, dann machen wir uns über den Rest Gedanken, über dieses ganze Feintuning und welche Verwaltungswege jetzt sinnvoll sind und was nicht. Aber einerseits zu sagen, um Gottes Willen, der Winter steht vor der Tür, das war ja im Juni nicht abzusehen, dass es im November, Dezember kalt wird.
Ist ja noch gar nicht kalt. Warte mal ab.
Und dann ja. Hier, dann so einen Aktionismus hinzulegen, da kann man auch sagen, wir versuchen erstmal wenigstens, dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben und dann können wir uns um so eine feinen Sachen abstimmen, ob wir jetzt irgendein Haus umbauen zu irgendeinem Ministerium, wo die Leute sich dann anmelden und wo sie nur mit Bändchen und Bus und weiß ich nicht was da ist.
Ja.
Also aus meiner Sicht werden die Probleme hier vollkommen, also das geht eigentlich nur darum, irgendeinen Schuldigen zu finden, weil irgendeiner eine Entscheidung mal getroffen hat, die vielleicht am Ende des Tages doof ist.
Aber ich meine, das, was du sagst mit dem Lageso und dass man da jetzt ein zweites Gebäude hat, wo Registrierungen vorgenommen werden, das ist ja auch erst entstanden, weil man sich irgendwann irgendwie darauf einigen musste und, also das betrifft jetzt Berlin, wie verwaltet man eigentlich diesen Zustrom? Und weil ja diese Verhältnisse da am Lageso, wo eigentlich die Registrierungsstelle ist und die erste Anlaufstelle ist, nicht mehr tragbar waren und wie ich heute in Nachrichten höre, noch immer noch nicht tragbar sind, obwohl es jetzt dieses zweite Gebäude in Wilmersdorf gibt.
Ja, aber das ist doch, also ich sag mal, für so einen Verwaltungsapparat, wie Deutschland hat, und wir sind ja Weltmeister im Verwalten, glaube ich, also kann natürlich nicht so schwer sein. Klar ist das viel und das sind besondere Umstände, aber wir haben ja in Berlin genug Möglichkeiten zu sagen, wir nutzen jetzt irgendwelche beheizten Hallen und Gewerbegebiete und was weiß ich nicht. Also das kann mir ja keiner erzählen, dass das keiner hinkriegt. Mhm. Und dann ist das nächste Thema denn am Lageso, ich habe neulich einen Bericht darüber gehört, das alles auf Freiwillige abzustellen. Also finde ich,
ist irre.
Sehr, ist irre. Sehr optimistisch,
ist, also, ja. Also, aber es ist im Prinzip skandalös. Also es gibt ja auch nicht so wenige, die behaupten, das ist auch politisch gewollt. Das soll abschrecken. Die Situation wird mit Absicht dort so gelassen. Also das ist eine Unterstellung, die niemand offiziell bestätigen würde. Aber wenn man sich die Verhältnisse da mal anschaut, und ich war im Sommer über jobbedingt ein paar Mal da und man hat eigentlich das Gefühl, bei jedem Besuch dachte ich, jetzt ist es noch schlimmer geworden. Da fragt man sich schon, lässt sich das überhaupt nicht anders regeln? Ist ja krass. Klar, ja, also stimmt. Der Weltmeister des Verwaltens, Organisierens, Plans und Durchführens ist nicht in der Lage, das zu bewältigen, ist schon seltsam.
Also ich sag, also so blöd wie klingt, und das mal, also ich meine es jetzt auch nicht böse, ehrlich, also ich meine es nicht böse, aber wo ich das mit dem, wo er de Maizière gesagt hat, den Vorstoß, den er da gemacht hat, da habe ich das erste Mal gedacht, so, holla, ein Politiker ist aufgewacht aus seinem Tagtraum und hat tatsächlich mal seine Arbeit erledigt. Also
ja, hat er ja nicht.
Naja, natürlich, weil er natürlich schon wieder zurückgepfiffen wurde. Das war natürlich, ja, lächerlich. Also letztendlich haben sich wieder mal alle lächerlich gemacht, weil sie den Vorstoß, den sie erarbeitet haben, wieder gleich zugrunde gemacht.
Nee, aber de Maizière hat ja einfach irgendwas rausgehauen, was so auf seinem Mist gewachsen ist, ohne das mit anderen Regierungsverantwortlichen abzusprechen. Und da kann man sich schon fragen, ob er da so das genau verstanden hat, wie das eigentlich funktioniert.
Naja, letztendlich hat er dazu mal, es wurde dazu mal eine klare Aussage getroffen. Ob das jetzt seine Aussage, ob das jetzt abgesprochen war oder nicht, war jetzt erstmal dahingestellt, aber es war erstmal eine klare Aussage.
Ja, aber es nützt ja nichts, wenn das innerhalb der Regierung noch gar nicht diskutiert wurde und es da auch wieder acht andere Meinungen zu gibt, wem ist dann damit geholfen?
Ja, okay, aber siehst du, die können ja machen, was, es ist ja keinem geholfen. Also weder den Leuten, die herkommen, die stehen ja hier ohne Dach über dem Kopf, weder den Leuten, die hier, ich sag jetzt mal, wohnen und sich um mit der Situation genauso arrangieren müssen. Mittlerweile ist es ja nun mal so, wenn man sich zu dem Flüchtlingsthema in die andere Richtung äußert, was jetzt vielleicht nicht unbedingt positiv ist, wird man ja auch gleich in die rechte Ecke gestellt mittlerweile.
Nö, nicht gleich.
Naja, also sag mal, der Weg
dahin ist jetzt nicht lang. Der Weg dahin ist jetzt nicht lang. Also es kommt halt immer darauf an, wie man sich äußert, finde ich. Ich finde, wenn man sich vernünftig äußert und, keine Ahnung, rationale Argumente hat, aber wenn man merkt, dass im Prinzip eigentlich Fremdenfeindlichkeit hinter diesen Äußerungen steckt, dann kriegt man natürlich hoffentlich Kritik dafür, ist ja klar.
Ja, ja. Aber also ich sag mal, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass das ein Thema ist, wie gesagt, da wäre wahrscheinlich noch 100 Schritte vorwärts und 300 Schritte rückwärts machen. Eva da überhaupt zum Ergebnis kommen, und ich bezweifle, dass bis hier der erste Schnee eintrifft, was ja vielleicht so, wie es aussieht, noch 5 Wochen dauert. Mhm. Aber ich glaube, bis dahin werden wir immer noch nicht alle Leute irgendwo in eine feste Unterkunft drin haben. Und das ist, also
ja, es kommen ja auch immer noch mehr, es kommen ja immer noch jeden Tag ein paar Tausend. Also nicht nach Berlin, aber nach Deutschland.
Ja, 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 aber wie gesagt, ich sag mal, wir haben so 6.000, viele.
6.000, glaube ich, so am Tag, ne? Oder sind das die 6.000, die über diese. Oh, also jetzt, Mario guckt gerade so, also es gab doch Tage, da kamen Zehntausende am Tag, ne? Mario, oder? Mein Redakteur, der eigentlich immer alles weiß, weil sein Freund Dr. Google in seinem Ohr wohnt. also ich habe neulich gelesen, irgendwie, es kamen doch nur 5.000 am Tag, und das waren ja schon weniger als die 7.000. Und also kurzum, es sind auf jeden Fall weiterhin viele, die kommen, und es ist auch nicht abzusehen, dass das in 3 Wochen vorbei ist. Darauf, ich glaube, da soweit kann man sich festlegen.
Eben, aber um mal einen Themenschwenk hinzukriegen, wäre das Thema Türkei mit der Wahl.
Warte, ich wollte noch eine Sache, weil wo wir gerade dabei sind. Es ist etwas, was ich mich zunehmend frage. Vielleicht bin ich jetzt auch schon beeinflusst von diesen ganzen Sprüchen und Statements, die man hört. Unsere Aufnahmekapazitäten sind begrenzt und so weiter. Klar sind die begrenzt, aber noch weiß niemand, wo diese Grenze eigentlich liegt. Und sie scheinen mir persönlich zumindest noch nicht erreicht. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, das lässt sich, wenn das so weitergeht, wirklich nur gesamteuropäisch oder vielleicht sogar nur global lösen, dieses Ding. Wenn das wirklich eine Völkerwanderung wird, wenn das nicht aufhört, aus Syrien, aus Afghanistan, aus Irak, aus Ländern Afrikas und so, das können ja auch nicht nur wenige Länder alleine stemmen. Das ist ja irgendwann, selbst wenn es jetzt noch möglich ist, irgendwann nicht mehr möglich. Und da frage ich mich, also klar, es gibt ja jetzt diese, gab jetzt ja am Sonntag auch diesen Gipfel und so dazu, aber also es wird schon an der Zeit, dass sich irgendwie alle Länder, die sich das irgendwie erlauben können, Leute aufzunehmen, angesprochen fühlen, oder was denkst du? Also
nee, also ich habe jetzt gerade nicht die Zahl im Kopf, wie viele Leute in Syrien leben. Ich weiß nicht, ob du da mal in etwa eine Zahl hast, so 1 Million, ich weiß es nicht. Aber irgendwann habe ich mal gehört von 4 Millionen oder 6 Millionen. So viel leben da, glaube ich, gar nicht.
Nee, schon ein bisschen mehr, aber ich gucke gerade mal nach. Aber ich meine, dass 6 Millionen auf der Flucht sind.
Gut. Na, 6 Millionen sind auf der Flucht. So, jetzt sagen wir mal, wir in Deutschland sind mittlerweile irgendwann um die 85 Millionen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Irgendwann habe ich mal gehört, dass wir da irgendwie bei 85 Millionen
ja, so
mal liegen. So, ich sage jetzt 85 Millionen und das sind ja wohl noch nicht mal 1 Million Flüchtlinge hier.
Ja, übrigens, also Wikipedia sagt, dass Syrien 20 Millionen Einwohner hat, aber Stand Juni 2015 sind mehr als 4 Millionen ins Ausland geflüchtet.
Gut, jetzt sagen wir mal, wir haben ja noch nicht mal, ich sag mal, noch nicht mal 1 Million hier, ja, und wir sind 85 Millionen. Und wenn, also meine Auffassung ist jetzt einfach die, wenn wir Deutschen dementsprechend selbstbewusst auftreten würden, auch mit unserer Geschichte und dass wir vor 70 Jahren mal einen Krieg verloren haben, den wir auch angezettelt haben und da nicht unbedingt mit anderen Völkern so toll umgegangen sind, aber wenn wir, ich sage jetzt mal, genauso selbstbewusst mit auftreten, wie das teilweise die Syrer, die Araber oder ich sag mal, die sind ja, stolze Völker, wenn man sich mit denen mal unterhält und so. Ja. Wenn man irgendwo auf Augenhöhe mit denen spricht oder mit denen zusammenkommt, dann sehe ich das nicht als Problem an. Also ich kenne einen Haufen Leute, die sind aus diesem Raum und wenn man denen ganz klar auch mal sagt, pass mal auf, also deine Meinung ist gut und schön, aber ich habe auch meine Meinung und das ist eigentlich, das wird mich an so einer, an dieser ganzen Debatte auch immer so ein bisschen ärgert, wenn ich so ein Flüchtlingsheim sehe, wie da in Kassel-Calden oder so, wie der Teil ist, wo die sich da alle gegenseitig fürchterlich aufs Maul gehauen haben.
Ja.
Und auch diese Diskussion nach Religion noch aufzuspalten, dann sage ich mir, also dann haben entweder die Flüchtlinge nicht verstanden, worum es geht, oder wir machen es schon wieder falsch, weil wir sind in Deutschland und in Deutschland ist es nun mal üblich, dass alle Religionen nebeneinander leben können, ohne dass sie sich gegenseitig abmurksen.
Klar. Ist natürlich ein bisschen die Frage, wenn man, wie viel man von Leuten erwarten kann, die gerade aus einem Krieg geflohen sind. Also ja, stimme ich dir zu, auf kurz oder lang sollten so gewisse Werte des gemeinsamen Zusammenlebens von allen beachtet werden, das ist keine Frage. Aber wenn man gerade kommt, wenn man, was weiß ich, was für eine Geschichte hinter sich hat, wenn man dann auf Leute trifft, die womöglich im Heimatland zu der Bevölkerungsgruppe gehörten, die eigene Familie malträtiert hat oder so, also das jetzt nur mal so als fiktive Fälle, dann gleich zu erwarten, dass alle gnädig und friedlich da sitzen in ihrer Tragelufthalle auf ihrer Pritsche, ist auch viel verlangt. Also weiß nicht, wie die Müllers und die Schulzes sich verhalten würden, wenn die jetzt aus ihrem Reihenhaus in Reinickendorf auf einmal zusammen in so ein Ding flüchten müssen und in der libanesischen Wüste sitzen würden.
Ja, keine Frage. Also,
gibt's gar keine Wüste, aber so mal als Beispiel.
Das ist eine Ausnahmesituation, das ist schon klar, aber da muss man Ausnahmesituationen hin oder her, aber da muss man dann trotzdem auch sagen, also ihr seid jetzt hier, ihr seid jetzt bei uns, wir machen für euch alles, wir geben uns Mühe, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt, dass es hier Nahrung gibt und klar ist es eine Stresssituation. Gar keine Frage. Also wie gesagt, ob ich da so ruhig bleiben würde, ist auch die Frage. Aber man muss dann auch einfach, so blöd wie klingt, dann auch so konsequent sein und sagen, so, ihr seid jetzt aber hier und nicht, ihr seid jetzt nicht in Syrien und hier ist es nun mal üblich, dass das Volk oder diese Religion und diese Religion friedlich nebeneinander lebt, ohne dass sie sich gegenseitig die Häuser anzünden.
Ja.
Und wenn sie das
ist ja bald übrigens bei den Leuten, die kommen zu Hause auch so.
Ja.
Also, naja, außer wenn nicht gerade Krieg ist. Die kommen ja jetzt nicht aus unzivilisierten, barbarischen
Nee, um Gottes Willen. Also ich habe ja auch viele Berichte gesehen und gerade so wie gesagt, sollen ja auch Leute sein, die aus dem normalen Mittelstand kommen. Und ich sag mal, wenn ich höre, was die an Fluchtgelder bezahlen, die Kohle muss ja irgendwo herkommen. Also die malen sich ja den Dollar auch nicht, sag ich mal. Und klar, da muss schon alles irgendwo herkommen, aber es ist ja komischerweise, wenn man das mal betrachtet, ist ja immer im Nahen Osten, da ist ja immer was los. Da ist ja immer Rabatz. Da kannst du ja, also, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, Israelis und Palästinenser ist ja auch da so ziemlich in der Ecke. Und ich kann mich noch daran erinnern, als 10-jähriger Junge habe ich meinen Vater gefragt, was da unten los ist. Und da hat mein Vater mir schon gesagt, Junge, solange ich denken kann, hauen die sich da unten schon gegenseitig aufs Maul und die werden sich noch so lange aufs Maul hauen, wie du denken kannst und wie deine Kinder denken können. Und bisher ist es ja so, da kehrt doch einfach keine Ruhe ein.
Die Ruhe in Europa ist allerdings auch noch sehr, sehr jung.
Ja, natürlich ist die sehr, sehr jung, ja, keine Frage. Also das verstehe ich auch, aber irgendwann muss doch mal irgendjemand da unten im Nahen Osten auch mal müde werden und sagen, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf Kämpfen. Können wir nicht einfach mal friedlich nebeneinander wohnen?
Finde ich schwierig, das so allgemein abzustimmen, weil da muss man sich schon angucken, welche Konflikte, welche Kriege das sind, mit wem und warum und seit wann. Also jetzt zu sagen, der Nahe Osten, er kommt nicht zur Ruhe. Also ich meine, diese ganze Arabellion, die es da gab, die ja sehr hoffnungsvoll begann. Ich meine, da waren Diktatoren am Werk, die jahrzehntelang nach Gutdünken ihre Länder beherrscht haben. Dann ist da so eine junge digitale Elite, die sich auf einmal anfangen zu verabreden über soziale Netzwerke und da eine Revolution anzetteln, wo dann auf einmal wahnsinnig viele mitmachen. Da dachte man ja schon, jetzt kommt der Frieden, jetzt kommt so eine Art Demokratie, so eine Art Selbstbestimmung und so weiter. Und dass das dann alles so endet, konnte ja auch keiner vorhersehen. Also da jetzt sozusagen, was ist jetzt die Alternative? Wäre man da geblieben bei den Diktatoren, die diese Länder beherrscht haben, teilweise immer noch beherrschen? Also ich meine, Transformation, also Umwälzung, Veränderung ist ja immer mit Wirren und oft auch in der Geschichte der Menschheit mit Kriegen verbunden.
Ja, aber es gibt einfach Völker, die da funktioniert das nicht mit Demokratie. Das ist einfach so.
Ja, das halte ich für eine ziemlich dämliche Aussage, Marcel, mit Verlaub.
Ja, mag sein. Das ist ja auch meine Aussage. Aber ist ja, ist deine Meinung, da habe ich jetzt meine Meinung. Aber wenn ich mir die Russen angucke, die Russen, solange ich denken kann, versuchen die mit Demokratie. Und letztendlich sitzt da immer nur einer oben und sagt, wie geht.
Ja, und ist das genetisch oder warum können die das nicht? Haben die so ein Antidemokratie-Gen, die Russen und die Araber, die Europäer?
Ahnung,
und die Europäer haben das und denen fehlt das?
Ja,
weil die Japaner nicht saufen können oder was?
Ja, ich habe manchmal so die, für die Russen, das ist so ein Volk, die funktionieren nur mit Haue. Also wenn die Kinder Drösche kriegen, dann funktionieren die anscheinend nicht. Weil, also da gab es doch, wenn man jetzt mal da gab es den Lenin, Stalin, wer kam danach? Khrushchev und was weiß ich, wer da alles kam. Also, letztendlich wurde das doch immer nur von diesem einen Mann beherrscht.
Ja, aber und das heißt, dass der Russe das nicht kann?
Ja, also.
Also das finde ich, weiß ich. Ist doch
also,
Quatsch.
Ja, mag sein, ob es Quatsch ist, aber ich habe das so beobachtet und bei Putin ist es doch jetzt dieselbe. Ja? Putin. Amtszeit vorbei, dann hat er seinen Strohmann mit Medvedev hingesetzt, der ist seine Amtszeit vorbei. Ach, guck an, Putin ist wieder Präsident, na, welche Überraschung. Ja, das ist so. Der wird noch so lange da herrschen, bis er tot umfällt.
Ja, klar. Aber, ja, das ist, also, ja, das ist, aber das, ich finde, ich weiß nicht, zu sagen, dass gewisse Völker das nicht können, warum? Also, warum hat nicht jeder Mensch irgendwie den Wunsch, selbstbestimmt zu leben? Und in allen Landstrichen passiert es halt, dass die politischen Verhältnisse sich ja auch erst in jüngster Zeit so entwickelt haben und in anderen eben noch nicht. Also, ich verstehe nicht, wieso das mit Völkern zu tun hat und wo jetzt genau diese Völkergrenzen sind und warum die einen das können und die anderen nicht.
Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht LKW fahren, sondern dann wäre ich wahrscheinlich irgendein Professor für Volkswirtschaft oder Volkswissenschaft oder irgendwie sowas.
Professor für Volkswissenschaft, ein interessanter Beruf.
Ja.
Marcel, vielen Dank für den Anruf. Ja, wir sind fast am Ende der Sendung. Gute Fahrt.
Alles klar.
Tschüss. Jo. Professor für Volkswissenschaft, ambitioniertes Berufsziel. Offene politische Runde auf Fritz hieß es heute. Wir haben über aktuelle politische Themen gesprochen und diskutiert. Und wir hören uns nächste Woche wieder im Blue Moon. Wir reden dann über Musik. Kollege Christoph Schrag, der mal den Soundgarden hier davor macht, und ich laden euch ein zum neuen Musik Blue Moon und besprechen zusammen und diskutieren aktuelle Musik, die Christoph und ich raussuchen, aber natürlich auch Musik, mit der ihr um die Ecke kommt. Mein Name ist Hendrik Schröder und ich entlasse euch jetzt in den Night Flight mit Babette Conradi und vorher spricht uns aber Jascha ein kleines Schlusswort. Tschüss von mir, Vorhang auf für Jascha.
Hey, und zwar, ich habe ja eigentlich angerufen, weil ich kurz mal sagen wollte, wie sehr mich das als Dresdner irgendwo beschwert, dass meine Heimatstadt von jeden Montag zu so einem Mecker für Rechtsextreme oder für so genannte besorgte Bürger wird und einerseits klar, der irgendwie Sachsen hat ein totales Rechtsproblem, das will auch keiner leugnen, aber ich finde es einfach schade, dass ausgerechnet diese schöne Stadt, die an sich wirklich sehenswert ist, dadurch so in Verruf gerät, dass teilweise Länder jetzt Reisewarnungen dahin aussprechen. Ich finde das alles so ein bisschen, keine Ahnung, es ist jetzt schon ein Jahr lang aktuell und trotzdem hat sich für mich nichts daran geändert, dass ich immer noch ein bisschen schockiert darüber bin, obwohl es mich eigentlich nicht schockieren sollte. Es ist einfach, ich hätte mir denken können, dass irgendwann die rechte Stimmung irgendwie umschlägt in Demonstrationen und dergleichen. Und dann, aber damit habe ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet. Und ich finde es super schade, dass dass diese Stadt so in Verruf geraten ist dadurch. In ganz Deutschland und teilweise schon international. Es ist einfach schade. Und es ist auch noch, es ist noch schlimmer, dass man zur Gegenwehr, also dass man quasi zu Gegendemos zwar immer gehen kann und sich dagegen einsetzen kann, aber letztendlich scheint man nicht dieselbe Energie aufzuwenden wie die Leute von der Pegida. Das kann ich jetzt als Schüler sagen, weil ich Schulstress habe und was nicht alles und andere, weil sie arbeiten müssen und alle haben ihre Gründe und können sagen, ja, ich kann das nicht machen, weil, aber letztendlich ist es doch traurig, dass keiner hier die Energie hat, dagegen was zu tun oder wenige Menschen und dass auch wenige wirklich Aktionismus zeigen.
Und das hört man.